Ja, guten Morgen. Ich fange jetzt schon mal an, obwohl Sie wahrscheinlich noch ein bisschen abgelenkt sind von dem Fragebogen. Das passt aber insofern ganz gut, als ich einfach bloß sozusagen eine Randbemerkung am Anfang loswerden möchte. Wir haben uns ja vor, ich weiß nicht, vor Weihnachten, irgendwann Mitte Dezember oder so, mit solchen Dingen wie Copyright-Beschränkungen, also Beschränkungen der Nutzung von Online-Medien durch Copyright-Regeln befasst. Und da haben wir so DMCA zum Beispiel angeschaut, ein paar amerikanische Gesetze. Ich wollte bloß darauf aufmerksam machen, wer jetzt so gestern, insbesondere gestern im Web gesurft hat, hat kaum mehr übersehen können, dass gerade eine ganz aktuelle Diskussion in dem Bereich läuft. Also Wikipedia war gestern zum Beispiel absichtlich ausgeblendet, hat immer kurz gezeigt, was man sehen will und dann schwarz ausgeblendet. Andere Seiten auch. Google hat ein Hinweisgesetz drauf. Es geht um zwei Gesetzesvorschläge, die im amerikanischen Senat demnächst behandelt werden. Und da geht es um eben wieder mal Versuche der Industrie, mit juristischen Maßnahmen gegen illegale Kopien im Netz vorzugehen. Vor allem die Filmindustrie steht dahinter. Die Dinge heißen SOPA und PIPA und sind keine Gesetze, sondern sind nur Entwürfe. Es ist eine Frage, ob es jemals Gesetze werden. Die große Sorge, die man hat, ist, dass dadurch, dass diese Gesetze dann vielleicht doch wirksam werden, es für viele Online-Medien sehr viel schwieriger wird, ihren derzeit relativ freien Betrieb aufrechtzuerhalten. Also zum Beispiel müssten die Betreiber von Webseiten sehr viel genauer darauf achten, ob bei den verlinkten Inhalten Urheberrechtsverletzungen sind. Das heißt, Wikipedia zum Beispiel argumentiert so, sie müssten den größten Teil ihrer Ressourcen darauf verwenden, nachzuprüfen, ob irgendwo über ihre Links, die sie dort einbinden, möglicherweise Verletzungen des Urheberrechts passieren, was eigentlich nicht im Sinn von Wikipedia ist. Das sollte derjenige verantwortlich sein, der diesen verlinkten Inhalt bereitstellt. Und bei dem PIPA, diesem Protect Intellectual Property Act, geht es um, ja, Maßnahmen, die auch außerhalb der USA sehr massiv wirken könnten, weil da gesetzliche Hebel sozusagen vorgesehen werden, mit denen zum Beispiel Banken oder andere Zahlungstransferorganisationen, also PayPal und ähnliche, verpflichtet werden können, bestimmte Webseitenbetreiber auszuschließen, nicht mehr weiter zu bedienen, wenn der Verdacht besteht, dass dort Urheberrechtsverletzungen passieren. Nicht, wenn es bewiesen ist, sondern wenn der Verdacht besteht. Also das wären zwei Gesetze, die die Welt wahrscheinlich massiv verändern würden. Und deswegen ist das jetzt eine ganz aktuelle Diskussion. Für die Vorlesung heißt es vor allem, das, was ich schon oft gesagt habe, und das wird sich auch heute wieder noch an anderen Stellen, technischen Stellen, bewahrheiten. Man kann jetzt einfach nicht mit dem Inhalt von so einer Vorlesung nach Hause gehen und sagen, jetzt weiß ich das alles. Das ändert sich quasi täglich, in dem Fall sozusagen noch im Verlauf der Vorlesung, was da der Stoff, um den es geht. Ja, inhaltlich geht es jetzt um was ganz anderes, oder ja, mit Web-TV ist es nicht völlig ganz daneben, weil es eben auch um Filme natürlich geht. Es geht um die traditionellen Medien, Radio und Fernsehen vor allem, die auf das Web abgebildet werden. Da gibt es den Begriff Web-Radio und Web-TV, einfach wirklich die klassischen Medien sozusagen in der Internetfassung. Und es gibt verschiedene andere Anwendungen, bei denen Audio- und Video-Streaming über IP eine Rolle spielen. Ich habe die Technik ja schon in der letzten Vorlesung behandelt. Jetzt geht es wirklich um die Anwendungsseite. Also wo tritt es denn dann, abgesehen von einfach irgendwelchen Videos auf Webseiten, denn sonst noch in Erscheinung? Fangen wir mit dem Radio an. Ich mag das immer ganz gern, wenn man ein bisschen in die Geschichte reingeht. Das ist ein Zitat von 1924, von dem damaligen, ja, also von jemand, der dann später Leiter vom BBC geworden ist. Und interessant ist, dass die Leute in dieser Zeit, dass die Technologie des Radios wirklich ganz moderne, innovative Technologie war, sozusagen weiter vorausgedacht haben, als wir uns das sozusagen heutzutage zum Teil vorstellen können. Der war so begeistert von den Möglichkeiten, dass wir Gedanken sozusagen verteilen können über den Äther, also über die den Funk letztlich, dass er sagt, im Prinzip wäre die konsequenteste Form, is to ally thought with either direct and to communicate thought without the intervention of the senses or any mechanical device. Das heißt, er hat geträumt von sozusagen einer Art, wie man Gedanken direkt übertragen kann zu den Beteiligten, und zwar so ähnlich wie der Funk heute passiert und insbesondere so, dass es eine Free Passage Between Them gibt, das heißt so ein bidirektionales Arbeiten möglich ist. Das heißt, auch die Gedanken der Zuhörer in dem Fall oder Mitdenkenden, sollte man vielleicht dann sagen, soll zu diesem ausstrahlenden Medium sozusagen übertragen werden. Es ist ein bisschen ein verrückter Gedanke, aber es zeigt sozusagen, wie extrem, was für extreme Impulse eigentlich die Broadcasting-Technologie, Funkverteilung von Sound in dem Fall ganz einfach gelegt hat. Man hat also gemeint, man kann damit sehr viel machen. Insbesondere hat man von Anfang an, das ist der Punkt, der mich besonders interessiert, über Bidirektionalität nachgedacht, wie die Teilnehmer sozusagen sich einbringen können. Und das wird an vielen Stellen, jetzt haben Sie noch eine Kundschaft, das wird an vielen Stellen tatsächlich heutzutage gemacht, wo man mit internetbasiertem Radio zu tun hat. Also was ist dieses internetbasierte Radio, Webradio? Da geht es darum, dass man Audioströme natürlich verteilt, die meistens aus Archiven kommen, die dann auch wieder archiviert werden können. Und das Entscheidende ist, dass man an der Stelle eine Broadcast, wenn man Webradio wirklich sagt, eine Broadcast-Analogie hat. Das heißt, es ist das gleiche Programm, das alle Beteiligten bekommen. Keine individuellen Ströme und auch kein Download. Also darin sind sich die Leute einig, dass Internetradio und On-Demand, dass das verschiedene Dinge sind. Mit den individuellen Strömen, da ist die Terminologie schon ein bisschen verwischt. Es gibt ja ganz viele Dienste, die einem sozusagen sein privates Radio anbieten im Web, was dann eigentlich ja schon vom richtigen Broadcasting wieder weggeht. Aber wovon ich jetzt zunächst mal bei Webradio spreche, ist das wirklich echte Broadcasting. Und da ist der verbreitetste Weg das klassische Simulcast. Das heißt, wir haben ein konventionell verbreitetes Programm, das produziert wird wie, was weiß ich, die Programme der öffentlichen Anstalten hier oder Antenne Bayern und Rockantenne und was da so alles gibt, Energy und so weiter. Und die werden gleichzeitig als Audioströme im Internet übertragen. Das Lustige ist, dass man jetzt so ein bisschen wieder in der Gründungsphase vom Radio drin steckt. Also es ist tatsächlich so, dass in den 20ern, als die angefangen haben mit Radio, hatten sie mit Tonqualität zu tun. Als die ersten Streaming-Server übers Webradio angeboten haben, war es tatsächlich ein großes Problem, die Tonqualität hinzubekommen. Es ist damals so, als Radio eingeführt wurde, wie immer bei diesen Medienrevolutionen, dass die Zeitungen und die Theater sich große Sorgen gemacht haben, dass ihnen sozusagen die Kundschaft wegläuft. Das ist das neue Medium Radio, die alten traditionellen Medien ersetzt. Das Gleiche wird natürlich vom Webradio jetzt durchaus auch gesehen, dadurch, dass Nischenanbieter, die eigentlich normal über terrestrische Verbreitung bloß einen ganz kleinen Bereich erreichen könnten, jetzt weltweit im Prinzip zu empfangen sind, ändert sich natürlich die Landschaft für die Radiosender wieder ganz massiv. Man muss sagen, dass das alles ein bisschen schon fast Standardmechanismus ist. Immer wenn neue Medien kommen, treten diese Diskussionen auf und es gibt eine langjährige Erfahrung, dass in den allermeisten Fällen sich ein neuer Medienmix irgendwie einpegelt, einpendelt, in dem sozusagen die Medien auch ein bisschen komplementär wirken. Was auch natürlich beim Webradio genauso wie im echten Radio passiert ist, dass Amateure von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt haben. Also das ist beim Webradio, gab es viele Enthusiasten, die ihre eigenen Radiostationen aufgebaut haben, gibt es auch immer noch, da gibt es viele, die gegründet werden und sich wieder auflösen. Und so ähnlich war das zumindest in den USA in den Anfangszeiten des Radios auch. Ja, ich will nicht noch zu tief in die Geschichte reingehen, aber vielleicht sollte man die Radiotheorie von Bertolt Brecht auch mal kurz erwähnen, wo es eben auch wieder, das stammt aus den 30er Jahren, auch wieder ganz klar heißt, es wäre toll, wenn die Teilnehmer nicht nur, also wenn der Sender sozusagen nicht nur übertragen, sondern auch empfangen könnte, also die Zuhörer zum Sprechen sozusagen bringt, sie nicht verbindet, nicht isoliert, sondern verbindet. Also das ist natürlich im Original Deutsch, ich habe es jetzt bei den Folien gerade Englisch, sind die englische Fassung genommen. Das heißt, im Prinzip kann Radio sozusagen, so wie Brecht es versteht, als ein dezentrales, demokratisches Medium verstanden werden. Und Webradio hat natürlich dann noch eine viel stärkere Funktion, weil normal beim klassischen Radio haben sie immer diesen Engpass mit den Frequenzen, über die was ausgestrahlt wird. Das heißt, sie müssen immer eine Frequenz bekommen, haben auch dann nur einen begrenzten Einzugsbereich, was gewisse Monopolsituationen natürlich fördert. Und das ist mit dem Webradio über das Internet natürlich nicht mehr gegeben. Da können sie beliebig viele Kanäle einrichten und können das beliebig weit streuen. Wenn man anschaut, wie so eine Organisation von so einem Sender funktioniert, dann gibt es natürlich die zentral, vertikal organisierten, die eine Hierarchie haben, wo es irgendwie einen Chef gibt, der das Ganze steuert. Im Extremfall sieht man das bei den staatlichen Rundfunkanstalten. Und es gibt diese Netze quasi von aus dem Boden wachsenden Amateurinitiativen. Ein Beispiel wäre ja M94.5 zum Beispiel hier, was zwar in einem staatlichen Rahmen stattfindet, aber eben wirklich aus den Ideen quasi der Studierenden so ein bisschen wächst. Und Radio ist eigentlich vom Typ des Mediums, was das sich sehr dafür anbietet, diesen horizontalen Stil zu pflegen, weil es vergleichsweise wenig technischen Aufwand benötigt, weil es schnell möglich ist, eben ein wirkungsvolles Medium damit bereitzustellen. Man muss sich so ein bisschen vielleicht auch die Finanzierungsmodelle klar machen, die es fürs Radio grundsätzlich gibt. Das frühe europäische Modell ist das, was wir heute auch immer noch ganz stark in Europa haben, aber gemischt mit dem amerikanischen Modell inzwischen, wo Radio als ein öffentlicher Dienst sozusagen angesehen wird. Das heißt, es gibt staatliche Radiostationen oder vom Staat sozusagen etablierte Radiostationen. Ganz klassisch BBC im UK oder eben bei uns das erste ARD und ZDF und die Regionalsender dazu. Die verwenden Webradio als weiteren Verteilungskanal und zum Beispiel, um die Reichweite zu erhöhen. Aber auch durchaus für Cross-Media-Effekte, also dass sie eben Informationen online bereitstellen in Textform, die zu den sozusagen das Nachrichtenangebot erhöhen. Da gibt es ja nun die interessantesten Streitigkeiten gerade über die Nachrichten-Apps von den öffentlichen Rundfunkanstalten, ob die denn tatsächlich sozusagen von ihrem Auftrag abgedeckt sind oder nicht. Gerade aktuell ein ziemlicher Streit. Das andere Modell ist das amerikanische Modell, in dem die Finanzierung eigenständig passiert, nicht durch irgendwelche Gebühren oder Steuern, sondern indem es über Werbung geht. Das heißt, Webradio ist dann natürlich für die eine zusätzliche Plattform, um Werbung zu platzieren. Also insbesondere kann man natürlich dort Bilder platzieren, was nun im Radio sonst ziemlich schwierig ist. Außerdem hofft man, da habe ich auch noch ein paar so eine kleine Fallstudie dazu, hofft man immer so ein bisschen, dass man mit Webradio sozusagen E-Commerce-Lösungen mit einbinden kann, wie zum Beispiel einfach einen Musikshop natürlich, in dem man die Lieder, die man spielt, dann auch verkaufen will. Dritte Variante sind diese Alternative oder Community Stations, freies Radio, was in den USA gewachsen ist, was oft durchaus auch so einen Untergrundcharakter hat, nicht immer alles hundertprozentig legal ist dabei. Da ist das Interessante, dass Webradio eine billige Technologie ist und dass sie an vielen Stellen auch sich mit Lizenzproblemen, die sie sonst beim öffentlichen Radio haben, in einer anderen Art und Weise auseinandersetzen müssen, sagen wir es mal so, dass sie dort zum Beispiel online Übertragung machen können von den Inhalten, die sie gerade spielen und damit den ganzen Abrechnungsprozess automatisieren. Andererseits ist tatsächlich das Lizenzverfahren für, oder vor allem die Lizenzgebühren für die Musik, die man ausstrahlt, ist der kritische Punkt für alle Webradios, weil wenn man das nicht tut, ist man natürlich illegal und wenn man es tut, kostet das eine Menge Geld, das muss irgendwie wieder rein. Und da sozusagen ja, den richtigen Mix an Einnahmequellen zu finden und an den Kosten, die man durch die Musik hat, das ist das Kernproblem eigentlich vom Wirtschaftlichen her. Wenn man zum Benutzer geht, dann ist es so, dass wir jetzt natürlich das Radio völlig anders nutzen, als das historisch war. Das war ja in den 30er Jahren, war es so, dass das ein großes Stück Möbel war, das so das Zentrum eines Wohnzimmers war, wenn man stolz war, wenn man überhaupt ein Radio hatte. Das ist dann so langsam durch die Fernsehgeräte ersetzt worden. Und eine richtige Revolution ist dadurch passiert, dass man die tragbaren Geräte, Transistortechnologie, dass man die nun portabel hat, insbesondere auch ins Auto einbauen kann. Das konnte man natürlich mit den alten Röhrenradios nicht, einfach schon bloß vom Stromverbrauch her und der Empfindlichkeit gegen Erschütterungen. Dann ist Hi-Fi, also High-Fidelity-Systeme mit Stereoton, eine weitere große Welle gewesen, mit der sozusagen grundsätzlich die Erwartung an die Tonqualität sich dramatisch verändert hat. Seitdem ist Radio vorwiegend als UKW, also in einem sehr in Frequenzmodulationsbereichen mit sehr hohen Qualitätsanspruch genutzt, allerdings unter starker Einschränkung der Reichweite, wenn man jetzt nur noch quasi in Sichtweite die Sender empfangen kann, während also die Mittelwelle und Kurzwelle zum Teil sehr große Empfangsbereiche haben, aber eben entsprechend schlechte Qualität. Also es ist so eine ganze historische Entwicklung, die da passiert ist. Wenn man schaut, was heutzutage passiert, dann sind es eigentlich nur zwei Anwendungszwecke, wo Radio wirklich massiv genutzt wird, da aber wirklich immer noch sehr massiv. Als Hintergrundmusik, also in irgendwelchen Betrieben, Läden oder so, dass das Radio einfach im Hintergrund läuft, und im Auto. Das sind wirklich die zwei ganz zentralen Stellen, die aber auch so wichtig sind, dass sie also in der Medienlandschaft einen ganz wesentlichen Teil ausmachen. Gut, das habe ich schon gesagt, die Hauptmarktnische fürs Webradio ist eben der größere Einzugsbereich. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das Webradio irgendwo in diese Landschaft jetzt einpassen muss, also man hat ja diese Entwicklung, Radio ist jetzt also mehr so ein Hintergrundmedium geworden, dann ist es so, dass Computer als Abspielgerät natürlich sich nur begrenzt anbieten. Und es gibt viele Leute, die ein Webradio über den Computer nebenher laufen haben und in seinem Computer arbeiten, das sozusagen gleichzeitig als Radio benutzen. Das macht guten Sinn, das ist ein Nutzungsszenario. Aber ansonsten hat das Webradio eine lange Zeit zumindest damit zu kämpfen gehabt, dass es nicht viel Sinn macht, mit einem Computer irgendwo hinzulaufen, wo man dann einen Netzanschluss braucht und so weiter, um dort Radio zu spielen. Das ist zunächst mal eigentlich unsinnig. Das heißt, es muss irgendwie in die Landschaft der Geräte, die man so hat, reinpassen. Das heißt, es müssen existierende Geräte müssen irgendwie Webradio können oder es muss neue Geräte geben, die wirklich eine gewisse Akzeptanz haben. Tatsächlich ist es so, dass inzwischen mindestens drei Marktsegmente existieren, in denen das Webradio gut reinpasst. Man kann es in Smartphones gut integrieren über irgendwelche Apps. Man kann irgendwelche Lautsprechersysteme für zum iPods und ähnliche Musikspieler kann man leicht erweitern um eine Funktion, weil die meistens auch irgendwie dann Internetzugang haben, um eine Funktion, die auf so ein Internetradio zugreifen kann. Und es gibt tatsächlich inzwischen eine echte Marktnische für Spezialgeräte. Also wirklich Dinge, die nur für Internetradio da sind. Ist auch wieder mal überhaupt nichts Neues und das wird sich, haben wir schon oft gehabt, durchziehen durch die Vorlesung, immer wieder. Die Ideen sind immer schon viele, viele Jahre vorher probiert worden, Leute sind an der Idee gescheitert, es ist für unsinnig erklärt worden und letztlich dann 10, 15 Jahre später ist es dann plötzlich doch ein großer Markt. Also um 2000 rum haben auch Enthusiasten angefangen, Webradio-Geräte zu bauen, Kabango und Sonicbox sind da zu nennen, wobei da ein großes, vielleicht hier das Bild, das ist das gute alte Kabango-Webradio von 2000, wobei ein großes Problem ist, wenn man portable Geräte bauen will, dass der Empfang über Netzinterfaces und Streaming erheblich, erheblich energieintensiver ist als das, was man sozusagen beim normalen Broadcast-Empfänger hat, Funkempfänger. Dementsprechend braucht man eigentlich fast Geräte, die am Stromnetz hängen, nicht über Batterien oder Akkus betrieben werden, sonst ist die Laufzeit ziemlich kurz. Und das ist eins der Probleme, an denen die ersten Geräte, da ist die Sonicbox, waren also zwei durchaus eigentlich ganz manierliche Geräte, die ausgeschaut haben wie kleine portable Radioempfänger, an denen die zunächst mal gescheitert sind. Da hat sich so einiges getan, dass man inzwischen den Stromverbrauch deutlich reduzieren konnte, dass die Akkus besser geworden sind und auch ein paar Ideen, dass man es eben in Geräte einbaut, die tatsächlich im Haushalt ihren Platz finden und irgendwo am Stromnetz hängen. Und es ist tatsächlich so, dass jetzt, wenn man seit 2010 so ein bisschen verfolgt, was passiert ist, dass es Produkte gibt, erstens von größeren Herstellern, die einen großen Marktanteil sozusagen in anderen Segmenten haben, die in den Bereich einsteigen. Also Logitech zum Beispiel mit der Squeezebox, die das Internetradio übers WLAN empfängt oder auch über ein festes Netz. DNT ist eine Firma, die tatsächlich Webradios in allen Formen baut, also wirklich ein ganz klassisches Kofferradio sozusagen, Taschenradio oder auch eine kleine Stereoanlage. Also ich will hier bloß zeigen, quasi alle Formfaktoren, die man vom Radio so kennt, gibt es inzwischen als Webradio. Das ist so ein klassischer Radiowecker von Sagem, also auch eine größere Firma. Das Verrückteste, was ich gerade gefunden habe, wo man sieht, dass da sich einiges tut, das sind schon wieder ziemliche Spinner, muss man sagen. Also die vorausdenken, ist das Parrot Asteroid Autoradio. Das ist ein Autoradio, das unter Android läuft und auf dem man eigentlich alles machen kann, was man mit Android machen kann. Unter anderem setzt voraus natürlich, dass man eine Netzanbindung hat, über 3G zum Beispiel. Und unter anderem kann man damit natürlich Radio spielen. Man kann aber dann natürlich, da ist ein Display drauf, ein relativ gutes, eben zum Beispiel Covers zu den Musikstücken anzeigen und ähnliches. Also sieht, dass da sozusagen noch ein ganz neues Segment sich irgendwie auftut. Insbesondere ist es ein ganz gravierender Unterschied, dass das ein Autoradio ist, das eben jetzt nicht mehr fixiert ist in seinen Funktionen, sondern eigentlich ein genereller Computer ist, mit dem ich alles Mögliche machen kann, was ich über das Internet machen kann. Das heißt, da tun sich auch wieder ganz neue Fragen auf. Normal ist Fernsehen im Auto verboten. Im Prinzip kann man das dann fast nicht mehr verhindern mit so einem Gerät, dass Leute sowas machen. Also man sieht schon, die Welt bleibt weiter erstaunlich in Bewegung in dem Bereich. Ich versuche immer nach aktuellen Zahlen zu recherchieren. Das ist eine Studie, die es alle Jahre, Gott sei Dank, gibt, die letzten Jahre zumindest, von Gold Media, eine Marketingagentur im Auftrag der Bayerischen Landesmedienanstalt, wird die einmal im Jahr durchgeführt. Das sind jetzt die Zahlen aus der Studie, wie sie 2011 veröffentlicht wurde, die da ein paar Mal jetzt eine Rolle spielen. Wenn sich jemand interessiert, muss man einfach mal unter Gold Media Webradio Monitor recherchieren, googeln. Da findet man freundlicherweise auf SlideShare zum Beispiel diese Folien, von denen ich ein paar jetzt einfach mal hier reinkopiert habe. Das eine ist mal dieser Beweis sozusagen, dass Webradio in Deutschland wirklich die komplette Wertschöpfungskette hat, also von wirklich den Lizenzlösungen über die GEMA oder die GVL, über wirklich Internet-Radioanbieter von den großen Radiostationen wie Antenne Bayern oder Bayerischer Rundfunk oder so, die im traditionellen UKW-Bereich genauso aktiv sind, bis hin zu Neugründungen wie Simfe oder so, die wirklich rein aufs Netz konzentriert sind. Es gibt Aggregatoren, die verschiedene Programme zusammenbinden und einem sozusagen ein Menü aus den Angeboten der verschiedenen Inhaltsanbieter bereitstellen. Es gibt natürlich die Distributionskanäle, da haben wir uns über Content Delivery Networks schon unterhalten, also Nakama zum Beispiel oder Stream24, das sind Betreiber, die nun dafür sorgen, dass die Streams über entsprechende Splitting-Server wirklich halbwegs problemlos an den Kunden kommen. Es gibt eigene Organisationen, Agenturen, die sich um Werbung fürs Online-Radio und Online-Medien bemühen. Und es gibt natürlich auch Hersteller von den Endgeräten. Also ist wirklich die komplette Wertschöpfungskette da. Wenn man jetzt den Markt anschaut, dann sind es 2011, im April wird das immer gemessen, 3064 Webradiostationen gewesen, die in Deutschland aktiv waren. Und wenn man so das CAGR, das ist das jährliche Durchschnittswachstum sozusagen von 2006 bis 2011 nimmt, dann sieht man so eine deutliche Steigerung von 47% jährlich. Geht also richtig kräftig rauf. Man sieht allerdings auch, wenn man hier die relative Steigerung immer zum Vorjahr anschaut, dass das deutlich schwankt und dass wir hier um 2007, 2008 sowas einen Boom hatten, wo die massiv gewachsen sind und dass das Wachstum jetzt sozusagen in moderatere Regionen sich bewegt, aber immer noch ein sehr deutliches Wachstum ist. Also ist ein Wachstumsmarkt. Spannend finde ich, dass die Studie, die generell bei den Rundfunkmedien ja oft gemacht wird, die sich mit dem zeitlichen Nutzungsverlauf befasst. Also das ist jetzt einfach ein Tag hier von 5 Uhr in der Früh bis Mitternacht. Und dort sind drei Kurven eingezeichnet. Das eine, das rote, da oben, also die Y-Achse, ist die Reichweite in tausenden Hörern. Das rote ist das traditionelle UKW-Radio, bei dem man sieht, dass die Nutzungsspitze am Morgen irgendwie so 7, 8 Uhr ist, die Morgennachrichten, weil offensichtlich immer noch vor allem über das Autoradio oder auch beim Frühstück oder so, das Radio deutlich beliebter ist als Fernsehen oder eine deutliche Nische im Vergleich zum Fernsehen hat, während man am Abend eben beim traditionellen Radio ganz deutlich merkt, es bricht zusammen, weil dort einfach die Mediennutzung komplett vom Fernsehen abgedeckt wird. Und dazwischen gibt es dieses große Plateau der tagsüber Dauerberieselung durchs Radio. Und wenn man jetzt das Webradio anschaut, dann gibt es da zwei ganz verschiedene Kurven, die hier eingezeichnet sind. Das eine ist diese Kurve hier und wenn man die anschaut, also diese hellere gelbe Kurve, die modelliert quasi so ein bisschen den Verlauf der roten Kurve nach, aber nicht ganz so extrem. Also insbesondere der Morgeneffekt fällt fast raus, die Dauerberieselung am Tag ist und am Abend sinkt sie auch ganz kräftig ab. Das sind die Simulcast-Webradiosender, die doch zumindest tagsüber sieht man also manchmal in der Reichweite in die Nähe des klassischen UKW-Senders kommen, also das wirklich inzwischen sehr nennenswerte Nutzung hat. Das sind also die vielen Webradios, die über irgendwelche PCs im Büro eben tagsüber dudeln. Das sind genau dieses Plateau hier, ja, von 9 bis 12, ganz typisch. Und dann gibt es aber hier noch eine andere Kurve, das ist die dunkelgelbe. Das sind sogenannte Online-Only-Webradio-Angebote. Das heißt, das sind Dinge wie Symphy oder so, die es eben nur im Netz gibt, die man nicht terrestrisch oder irgendwie anders empfangen kann. Das bedeutet, da ist die Kurve ganz anders. Die ist in der Früh und am tagsüber relativ weit unten und springt in den Abendstunden enorm hoch. Das heißt, es sind zwei ganz verschiedene Nutzerprofile. Das sind also Leute, die das wirklich als Musik für den Abend, für die Party oder so benutzen. Und tatsächlich ist bei den Online-Only 30% der Tagesabrufe zwischen 18 und 21 Uhr, also am Abend. Das sind die Werbeeinnahmen, die generiert werden. Da sind wir jetzt bei 10 Millionen Euro, die in Deutschland über Webradio generiert werden. Und das sind Prognosen von Gold Media. Also was jetzt genau das bis 2015 sein wird, aber es bewegt sich irgendwo, sagen wir beim Doppelten, irgendwie 20 bis 30 Millionen Euro. Ist also ein ganz nennenswerter Werbemarkt auch. Jetzt habe ich vorher gesagt, mit dem Lizenzieren hat man es einerseits beim Webradio vielleicht einfacher, weil man stärker automatisieren kann, als wenn man jetzt irgendwie ein klassisches Radio macht. Aber man hat natürlich ein ganz großes Problem, dass man nämlich grundsätzlich global erreichbar ist. Und prinzipiell natürlich, und da sind wir fast schon wieder auf der allerersten Einführungsfolie mit den SOPA- und PIPA-Problemen, grundsätzlich natürlich auch der US-Rechtsprechung mit unterliegt. Also gerade in dem PIPA geht es ja darum, juristische Wege zu schaffen, wie die Vereinigten Staaten auch außerhalb ihres Staatsgebiets Einfluss nehmen können auf Medienangebote übers Internet. Das zweite Problem ist natürlich, dass man irgendwie mit Webradio grundsätzlich auch einen der vielen Kanäle bereitstellt, über die Raubkopien erzeugt werden können, weil das natürlich mitzuschneiden erlaubt ist und die Verwendung für den privaten Gebrauch dieser Kopien auch erlaubt ist, aber damit natürlich wieder Kopien von Musik ins Netz kommen. Das Ganze natürlich öffentlich sichtbar, das heißt, es ist überhaupt kein Problem, mitzuverfolgen von staatlicher Seite zum Beispiel, was solche Radios tun. Das heißt, man muss sich an verschiedenste Regeln halten. Zum Beispiel steht in dem USDMCA, im Digital Millennium Copyright Act, stehen ganz konkrete Regeln drin, was ein Webradio machen darf und was nicht. Und das muss natürlich einer, der jetzt hier ein Webradio betreibt, auch einhalten. Zum Beispiel, wie oft innerhalb von 3 Stunden man denn einen Track wiederholen darf. Ja, dass ein Stück sozusagen nicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit immer wieder gespielt werden kann, mit dem Hintergedanken natürlich, dass Leute, wenn sie das Stück mitschneiden wollen, sagen, ah, der spielt das ja jede Stunde und dann schneide ich die nächste Stunde mit, dann habe ich es bestimmt. Dann darf man keine ganzen Alben komplett spielen oder auch nicht zu viele Tracks aus dem gleichen Album hintereinander, eben auch, um zu vermeiden, dass Leute beim Mitschneiden ein ganzes Album zusammenbekommen. Und man darf auch keine präzisen Ankündigungen für die in nächster Zeit abgespielte Musik machen, um eben auch wieder zu verhindern, dass Leute ganz gezielt die Musik abrufen und abspeichern. Ist alles ein bisschen kindisch natürlich, das ist auch klar, weil kein großes Problem ist, massiv die Sender mitzuschneiden und dann hinterher alles rauszusuchen. Aber das ist ja auch schon eine Zeit her, als das DMCA gemacht wurde. Aber das ist bloß eine kleine Fallstudie, dass sowas schon irgendwie zuschlagen kann. Also zum Beispiel gab es mal einen Sender, US-Sender, der hieß Clear Channel, ein Radioprogramm, das dann auf Simulcast übers Internet umgeschaltet hat. Und dann haben sich die Sprecher für die Anzeigenspots gemeldet und sind vor Gericht gegangen und haben gesagt, dass sie nun eigentlich Verträge hatten, in denen drin stand, dass das Radio eine bestimmte Reichweite hat. Und Clear Channel hatte einfach ein UKW-Radio mit einem bestimmten regionalen Einzugsbereich. Und dadurch, dass das Simulcast über das Internet empfangbar ist, sind es plötzlich natürlich ganz viel mehr geworden, zumindest theoretisch. Das heißt, die wollten mehr Geld. Also gesagt haben, unsere Verträge gelten ja gar nicht mehr und wir wollen das neu aushandeln. Das hat tatsächlich dazu geführt, dass das Clear Channel dann 2 verschiedene Versionen von dem Radio angeboten hat, fürs Internet und fürs Lokalradio. Und dass man dann sozusagen fürs Internet an den Stellen, wo das die Lokalradioanzeigen waren, die Spots geschaltet waren, irgendwelche global gültigen Spots geschaltet hat, was ja auch mehr Sinn macht, dass da, was weiß ich, die IBM oder Volkswagen inseriert, während lokal vielleicht ein Getränkemarkt um die Ecke inseriert. Also es hat Auswirkungen, macht aber dann auch wieder technische Probleme natürlich. Wenn Sie die Konsequenzen praktisch spüren wollen, dann sehen Sie das eigentlich fast täglich, wenn Sie irgendwie bei YouTube mal insbesondere Stücke mit Musik oder auch Ausschnitten aus Filmen anschauen, dass Sie plötzlich mitgeteilt kriegen, dass Sie das jetzt nicht dürfen, weil Sie in Deutschland sind. Oder eines der bekanntesten Webradios, Pandora. Wenn man das in Deutschland aufruft, dann kriegt man so nette Meldungen, wir glauben, dass sie in Deutschland sind und es tut uns furchtbar leid. Das funktioniert nicht. Andere Sachen, an die wir uns hier gewöhnt haben, dass die hier funktionieren, wie Last.fm zum Beispiel, funktionieren auch nur ganz eingeschränkt, in Deutschland und UK zum Beispiel, in anderen Ländern nicht. Das hängt eben damit zusammen, dass man sich immer an die lokalen Gesetze sozusagen handeln muss, dass man die entsprechenden Lizenzgebühren auch zahlen muss natürlich an die einschlägigen Organisationen. Und das ist jetzt so eine technische Lösung, wo man aufgrund der IP-Adresse eben versucht herauszufinden, wo kommen die Leute her. Webradio ist nochmal was anderes als traditionelles Radio, weil es natürlich dadurch, dass es ins Web integriert ist, immer irgendwie auch was Visuelles hat. Traditionelles Radio ist rein akustisch. Da gibt es vielleicht noch so irgendwelche Textbanner, die über RDS, ein paar ganz kurze Worte, die man dort reintun kann. Interaktion für die Zuhörer geht eigentlich fast nur übers Telefon. Kennt man auch zur Genüge von tagsüber dudelnden Sendern. Und Anzeigen funktionieren beim traditionellen Radio nur über Audiospots. Beim Webradio schaut es natürlich ganz anders aus. Dort habe ich erstens die Möglichkeit, visuelle Informationen dazu zu tun, also von Senderlogo über Untertitel zum Beispiel, was ist das jetzt für ein Stück, das da gespielt wird, was eine total interessante Information oft ist, also vielleicht die wichtigste sogar. Wenn es im Radio läuft, weiß man das nicht genau, oder wenn es der Sprecher sagt, versteht man es vielleicht nicht hundertprozentig und kann es nicht abtippen, was das ist, während es im Webradio klar und deutlich dasteht. Ich kann Bilder dazu tun, kann sogar ein Video dazu tun und haben natürlich einen ganz anderen Werbekanal, weil ich Werbebanner und einfach visuelle Anzeigen über, was weiß ich, Google Ads oder so tatsächlich schalten kann auf der Webseite dazu. Ich habe auch prinzipiell die Möglichkeit, tolle Interaktionsformen zu schaffen, die es im klassischen Radio nicht gibt. Also zum Beispiel sowas wie ein weitestgehend automatisiertes Wunschkonzert, ja, wo die Leute eben ihre Musikwünsche äußern und es daraus zusammengestellt wird. Das kann im Prinzip so ein Wunschkonzert eigentlich sogar vollautomatisch laufen, auf die Art. Die Leute können ihre eigene Musik zum Beispiel hochladen, können ihre Sprachbeiträge hochladen. Also alles das, was der Bert Brecht sich gewünscht hat, ist natürlich alles kein großes Problem mehr. Man kann interaktive Spiele zum Beispiel spielen, wer kann den Titel erraten, und das geht über das Web ganz wunderbar mit fast keinen Kosten, während es über das Telefon eben vielleicht eine Einnahmequelle für die Sender sein kann, wenn man entsprechende teure Dienste nutzt, aber im Prinzip aufwendig ist. Insbesondere ist so eine Art Automatisierung natürlich interessant. Also man hat einen Mitarbeiter, der hat quasi nebenher immer ein Webradio betrieben, das mehr oder minder alleine gelaufen ist. Er hat ab und zu mal redaktionell draufgeschaut, aber im Wesentlichen lief der Server sozusagen vollautomatisch und hat auch ein automatisches Wunschkonzert gespielt. Wobei man sich natürlich fragt, ob das Radio ist immer noch. Und wenn Sie Antenne Bayern zum Beispiel anschauen, da läuft in der Nacht, spätnachts angeblich das Programm auch vollautomatisch, da ist gar kein Moderator mehr da, was auch vielleicht nicht ganz das ist, was man sich unter Radio vorstellt. Ja, zu dem Thema Integration mit dem Web gab es natürlich, habe ich schon gesagt, diese Wünsche, immer E-Commerce mit zu integrieren. Das sieht man auch ganz konkret, dass Sender das gemacht haben. Ich habe es jetzt bei Antenne Bayern zum Beispiel mal mitverfolgt. 2004 zum Beispiel, jetzt Screenshots von Antenne Bayern Webradio, da sieht man eben auch, wie lange es das alles schon gibt. Damals mit Real Player, der hier eingebettet ist, was, also wie ich schon mal öfters behauptet habe, lange Zeit die dominierende Technologie war. Und dort konnte man sagen, also da läuft jetzt irgendwie dieses Lied, was war das von Anastasia in dem Fall, und ich will das jetzt kaufen. Und dann ist man in einen Laden gekommen, der im Wesentlichen natürlich CDs verkauft hat. Wir sind bei 2004, das Produkt ist ein CD, also nicht einzelne Tracks. Das Ganze haben die ganz lang weiter betrieben. Also 2011, voriges Jahr noch, gab es das tatsächlich so ähnlich. Also da läuft natürlich andere Musik. Und es gibt auch eine Funktion, ich kann abfragen, das gibt es auch heute noch, wann läuft was. Und da gab es hinter den einzelnen Tracks so einen Warenkorb und da kann ich draufklicken und dann wird mir gesagt, ich kann den Track jetzt als MP3 natürlich downloaden für einen Euro oder so. Wobei es immer das Problem gibt, dass solange diese Webshops existiert haben, war das immer das Gleiche von Anfang an bis 2011, dass es natürlich immer mal Musik gibt, die im Shop nicht da ist. Das heißt, dass es dann irgendwie letztlich ist das nichts anderes als eine Suchanfrage bei Musicload, was da generiert wird, und manches haben die halt nicht. Und dann kommt ein unbefriedigendes, leeres Suchergebnis. Lustig ist, was jetzt passiert ist. Wenn man jetzt diese Tage bei Antenne Bayern nachschaut, dann ist es so, dass das deutlich vereinfacht ist, dass es keinen direkten Zugang zum Music Shop mehr gibt aus dem laufenden Programm. Es gibt separat immer noch die Kooperation mit Musicload, da kann man also irgendwie dort schon noch Musik sich raussuchen. Stattdessen gibt es eine Facebook-Integration, ich kann sagen, dass mir das gefällt. Und offensichtlich, ich bin ja nicht bei Antenne Bayern, aber offensichtlich ist es so, dass diese Integration, von der man sich viel erhofft hat, dass die nicht tatsächlich das bringt, was man sich vorstellt. Vermutlich deswegen, weil wer die Musik wirklich haben will, der natürlich sowieso mitschneiden kann. Wie auch immer. Also auf jeden Fall ist das ein Beispiel, wo man lange versucht hat, daran zu arbeiten, zu optimieren und sich herausstellt, diese Synergie zwischen E-Commerce und dem Online-Radio ist vermutlich nicht das, was tatsächlich die große Killer-Anwendung ist. Wir suchen ja alle, die neue Medien haben, suchen immer nach dieser Killer-Application. Ja, Killer-Anwendungen fürs Radio. Ich habe aus einem Buch, und zwar ist das Buch über digitales Rechtemanagement, das ich dort als Hauptliteratur angegeben habe, von 2002, mal so einen Abschnitt gefunden, wo der gesagt hat, er meint, er hat eine Killer-Anwendung für Radio gefunden, wenn das Internet gestützt ist. Nämlich, ich habe im Autoradio einen Knopf und der sagt, I want this, also ich möchte es kaufen. Wenn ein Lied läuft, das mir gefällt, dann drücke ich da drauf und dann wird das irgendwie registriert, dass ich das haben will und das kann ich dann zum Beispiel später, wenn ich irgendwann mal im Music Store irgendwie online bin, wird mir das angeboten, dass ich das kaufen will. Vielleicht geht es dann auch irgendwie auf andere Geräte, ne? Also zum Beispiel auf dem Smartphone oder so. Damals war die Rede von PDAs und weil das auch schon fast am Verschwinden ist. Personal Digital Assistant. Was natürlich technisch irgendwie nicht ganz so einfach ist. Also auf dem neuen Android-Autoradio kann man sich so vorstellen, dass das geht. Aber ansonsten braucht man natürlich, wenn man jetzt 2002 sich das anschaut, verschiedenste Geräte, die irgendwie vernünftig vernetzt sind. Man muss irgendwie von dem Autoradio den Rückkanal realisieren. Das heißt, man muss irgendwie zum Beispiel das Mobiltelefon ins Auto integrieren oder sowas, damit das richtig vernünftig funktioniert. Und es war technisch eigentlich schwer vorstellbar und ist deswegen auch keine so richtige Killeranwendung geworden. Was so generell immer auch ein Muster ist, das man bei der Innovation mit neuen Medien immer wieder sieht, dass es Ideen gibt über Dienste, die die Leute eigentlich schon gerne haben wollen. Typisches Beispiel, das ich selber erlebt habe, war Video on Demand über das Festnetz, bei denen aber dann die technischen Widerstände sozusagen, der Aufwand, den man investieren müsste, um das wirklich zur Realität zu machen, damit er so groß ist, dass es nicht reicht, um dann tatsächlich das umzusetzen. Das heißt, das Bedürfnis ist nicht groß genug, man zahlt nicht genügend Geld dafür, um diese Umsetzung finanzieren zu können. Und vielleicht sind die technischen Vorkehrungen eben auch zu groß, die man dafür bräuchte. Und irgendwann mal kommt eine technische Situation, in der sozusagen der Aufwand, das zu realisieren, minimal wird. In dem Moment, wo nämlich alle Autos Internetzugang haben, sowieso, weil sie irgendwie Verkehrsnachrichten empfangen oder was auch immer, wissen wollen, wo die billigste Tankstelle ist und lauter solche Dinge, was moderne Autos ja können. In dem Moment ist das natürlich kein so großes Problem mehr, dass man dort eine Lösung bereitstellen kann. Das heißt, diese Vorstellung, mit so einer Killeranwendung kann man die Technologie durchsetzen, die ist auch immer ein bisschen schwierig. Das muss schon eine sehr starke Killeranwendung sein. Und irgendwann mal, wenn die technischen Gegebenheiten sich geändert haben, kann die Anwendung dann aber doch eben massiv zur Verbreitung beitragen. Wenn man das 10 Jahre später anschaut, würde ich mal vermuten, dass das, was die meisten Kunden haben wollten, nicht ein Ich-will-das-kaufen-Knopf ist, sondern ein I-like-Button, bei dem man dann noch irgendwie einstellen kann, ob man das in seinem Facebook- oder Ping-Account oder sonst wo, Last.fm, wie auch immer, bekannt geben will, dass man das mag. Was ja nicht ausschließt, dass man später kauft. Ja? Ne, durch DAB.
DAB ist das.
Ach, ja, genau. Mhm. Also das ist eine Geschichte, die jetzt hier so ein bisschen rausfällt. Ich habe das in der Medientechnik, damit haben wir einen Block von Folien dafür. Das klassische UKW ist ja eine analoge Übertragung und tatsächlich ist es so, dass, glaube ich, laut EU-Richtlinien seit 2010 das schon abgeschaltet sein sollte. Da gibt es so einen Zeitplan, ähnlich wie beim Fernsehprogramm, da haben wir ja den Umstieg auf digital schon weitestgehend hinter uns. Das ist jetzt gerade dieses Jahr die Umstellung im Satellitenbereich, dass die analogen Satellitenkanäle abgeschaltet werden. Beim Radio ist es schwierig, das umzusetzen, einfach deswegen, weil es ganz viele ganz billige Radios gibt, die überall drin sind, zum Beispiel in den Autos. Aber auch sonst gibt es eben ganz, ganz viele billige Geräte und die DAB-Radios sind wesentlich teurer. Natürlich am Anfang noch teurer gewesen wegen der kleinen Stückzahlen, jetzt werden sie ein bisschen billiger. Auch die meisten kommen aus dem UK, wo die Umstellung schon passiert ist. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt so eine Bewegung langsam kommt. Also man weiß es nicht genau, ob es wirklich trägt, aber erstens mal haben sie das DAB ja nun nochmal rund erneuert im letzten Herbst. Da gibt es also neue Programmzusammenstellungen, die Frequenzen sind neu verteilt worden, dass das bundesweit einheitlich ist. Zweitens ist es so, dass moderne Autoradios, zumindest in der Premium-Klasse, fast immer einen DAB-Empfänger drin haben. Also Audi zum Beispiel sagt, sie verkaufen eigentlich kein Auto ohne DAB mehr. Dann ist es so, dass diese Webradioempfänger sehr häufig, nachdem sie sowieso die ganze MPEG-Dekodierung und so weiter beherrschen müssen, DAB auch nebenher noch mit können. Das heißt, so langsam könnte es sein, dass sich das umstellt. Ja, genau. Das ist eben jetzt so die Frage. Ne? Was schafft es sozusagen das DAB noch, bevor das über, kommt dann auch noch so ein bisschen, bevor das sozusagen Streaming über IP das komplett ersetzt? Das ist jetzt eine ganz offene Frage. Momentan wird in das DAB wirklich ziemlich viel Steuergeld auch reingesteckt, wo man versucht, irgendwie diese Technologie jetzt nochmal auf den Markt zu platzieren. Ist eine der vielen, vielen offenen Fragen, wo man nicht viel dazu sagen kann. Das DAB ist ja auch ein reines Distributionsmedium nach wie vor, hat eben keinen Rückkanal, hat allerdings einen breiteren Datenkanal drin. Also ich kann viel mehr als bei RDS, kann ich dort Daten übertragen, kann auch Bilder mit übertragen zum Beispiel. Ja, bin ich auch überfragt, was da wirklich passieren wird. Aber tatsächlich ist es so, dass noch vor 2 Jahren kein Mensch wusste, dass es DAB überhaupt gibt. Jetzt, wenn man mit Leuten redet, sie sind auch ein Beispiel dafür, ist immerhin schon ein gewisses Bewusstsein dafür da, dass es das tatsächlich gibt. Das läuft ja schon 15 Jahre oder was, 10, 15 Jahre, dass man die Sender so im Pilotbetrieb steuerfinanziert eben gibt. Man sieht es am Antenne Bayern zum Beispiel, Rockantenne, ist ein Programm, das eigentlich kreiert wurde für die DAB-Ausstrahlung. Und eigentlich, denke ich, müssen wir schauen, ob man Zahlen dafür kriegt, weil die Hauptnutzung wahrscheinlich über das Internet ist, also über Streaming. Das ist genauso genau ein Beispiel für dieses Wechselspiel. Ja, wie kann man das zusammenfassen mit dem Webradio? Also, es gibt ein konstantes Wachstum. Es gibt was, was ich noch nicht vorher in den Folien erwähnt hatte. Es gibt einen deutenden, das passt zu dem, was Sie gesagt haben, gerade ganz wunderbar. Es gibt eine ganz deutliche Zunahme in der Benutzung von Webradio über Smartphones und irgendwelche iPads und Ähnliches, also mobile Geräte. 10% immerhin schon 2011 und die Prognose von Goldmedia für 2015 ist 50%, also massives Wachstum. Ein Trend ist ganz offensichtlich, dass die Anzeigenschaltung im Radio sich ändern wird. Momentan ist es so, dass man sehr viel der Werbeeinnahmen über Bannerwerbung auf der Homepage generiert, weil sehr viele Leute momentan noch das über ein Gerät aufnehmen, wo es eben ja, visuellen Kanal gibt, sprich am PC. Es ist zu erkennen, dass immer mehr die wirkliche Werbespot, Audiospot-Werbung eine Rolle auch im Webradio spielt, insbesondere wenn das über mobile Geräte zum Beispiel angeschaut wird oder angehört wird, die irgendwo in der Tasche stecken, dann ist die Bannerwerbung ziemlich sinnlos und dementsprechend muss man die Werbung in den Audiokanal nehmen. Es ist eine Veränderung, die dort passiert gerade. Total spannend ist, wie die Integration mit den sozialen Medien läuft. Also es gibt von Goldmedia auch auf diesen Folien, wenn Sie die anschauen, interessanteste Untersuchungen, dass die Radiosender, die Internetradiosender, die Integration mit sozialen Medien, Facebook und so weiter massiv betreiben, dass auch die sind, die am besten sozusagen dastehen. Wie weit da sich Dinge tun, Facebook tritt ja andererseits selber auch jetzt zunehmend als Medienanbieter auch für Audioströme auf. Also so eine Menge in Bewegung, aber es ist sicher das Gebiet, was sich am meisten tun wird in nächster Zeit, also die mobilen Benutzung und die sozialen Medien. Und was auch ziemlich offensichtlich ist aus allem, was Goldmedia zumindest in Umfragen rausgekriegt hat, ist, dass sowas wie bezahlte Abo-Radioprogramme, wo man so irgendwie eine Gebühr zahlen muss, damit man einen bestimmten Dienst kriegt oder den eine bessere Qualität kriegt, dass die von allen eigentlich als sehr unwahrscheinlich eingeschätzt werden, sowohl von den Anbietern als auch von den potenziellen Kunden. Ja, ich weiß ganz viel über das Radio. Wir haben das Ganze nochmal einen Schritt weiter mit dem Fernsehen. Was hat sich denn da getan? Ich habe hier 2 Bücher. Das eine ist, finde ich, historisch total interessant. Das ist nämlich eine Geschichte über Web-TV und Interactive-TV im Rückblick aus dem Jahr 1999. Wobei die Jahreszahl einen ein bisschen erschrecken sollte. Das ist nämlich jetzt wieder dieses Phänomen, das man an der Stelle wieder beobachten kann und was vielleicht schon verallgemeinerbar ist, nämlich, dass bestimmte Innovationen immer wieder versucht worden sind und nach vielen Zyklen des Scheiterns dann irgendwann doch einen Durchbruch haben. Vielleicht. Müssen wir sehen. Also WebTV ist auch ein Beispiel, an dem man das wirklich sehr schön studieren kann. Das ist ein Buch von jemand, der, sieht man schon, skandinavischer Name, der von Ericsson stammt, der sich über IPTV, über die Technologie insbesondere auslässt, aber auch über die Dienste, die angeboten werden können drüber. Na, im Prinzip ist es so wie beim Radio auch. Also wir haben die gleiche Situation, bloß haben wir natürlich noch ein Bandbreitenproblem dazu. Also viel höhere Bandbreitenanforderungen, aber natürlich auch da ist das WebTV ein separates Medium, das nicht im, auf anderen Verbreitungskanälen gibt, das ist die eine Möglichkeit, oder ist es wirklich ein Simulcast von einem existierenden Fernsehprogramm. Das scheint sich alles so ein bisschen zu mischen. Es gibt nämlich noch eine weitere Frage, ist es ein Livestrom oder ist es ein Download? Da kommt man nämlich sofort ins Zögern, wenn man jetzt an die Mediatheken der Fernsehsender denkt, bei denen außen im Livestream ein Download-Archiv generiert wird. Das heißt also auch, so ein Simulcast-Dienst, der natürlich Livestream-basiert ist, kann gleichzeitig separat ein Download-Medium anbieten. Ja, und dann ist noch die Frage, was ist denn das richtige Endgerät natürlich? Und das klingt so trivial, ist aber tatsächlich die Frage, die ganz viele Probleme verursacht hat, weil natürlich das in dem Fall noch viel besser als beim Radio, das Endgerät dieses Fernsehgerät idealerweise ist, dass es so im Wohnzimmer steht, weil es einfach die beste Bildqualität hat, der beste Monitor typischerweise, der im Haus ist oder auf den man Zugriff hat. Aber es nicht ganz so einfach ist, das mit dem Web wirklich vernünftig zu verheiraten. Das ist genau die Schwierigkeit, an der die Dienste ganz lang gescheitert sind. Dann hat man noch die Möglichkeit natürlich beim Web-TV Qualitätsunterschiede zu machen. Also ein Livestream kann, der übers Internet ausgestrahlt wird, ganz einfach eine schlechtere Qualität haben, kleinere Pixelzahlen, einfach Auflösung, schlechtere Framerate und hat damit die Möglichkeit, weniger stark in Konkurrenz zum Hauptprogramm zu treten. Also das ist sozusagen eine Sache, wo sich das Web-TV unterscheidet vom Web-Radio. Also beim Radio ist es so, dass, mein Gott, wenn das in MP3-Kompression ausgestrahlt wird, da muss man schon relativ hohe Qualitätsanforderungen haben, um zu sagen, ich brauche das aber in CD-Qualität. Vielleicht bei Klassik oder so gibt es das häufiger, aber so für die meiste Musik, die gespielt wird, nicht. Wenn es beim Fernsehen natürlich schon so ist, wenn ich das so in schlechte Auflösung auf einem PC oder auf einem Mobiltelefon anschaue, das ist nicht vergleichbar damit, dass ich das auf einem HD-Fernseher in voller Auflösung anschaue. Das heißt, da gibt es die Qualitätsunterschiede. Die Endgeräte sind klar, also die Computer natürlich hat einen Bildschirm, das Fernsehgerät, dann die mobilen Geräte, Smartphones und Konsorten, insbesondere auch die Tablets. Und dann gibt es auch da wieder spezielle mobile Geräte, die so einen Nischenmarkt ausmachen, aber es gibt diese DVB-T-Player zum Beispiel, es gibt so Dinge, die einen mobilen DVD-Spieler haben und die könnten theoretisch mit Internetzugang natürlich auch Web-TV spielen, was nicht ganz so weit verbreitet ist wie Webradio, weil das halt wieder die Bandbreitenprobleme hat. Ja, eine weitere Frage, die sich natürlich stellt, ist die Interaktivität und das ist auch ein altes Thema, über das die Medienlandschaft sich immer wieder zerstritten oder zumindest differenziert hat. Was ist denn eigentlich interaktives Fernsehen? Schauen wir ein paar Beispiele an. Also Simulcast von Fernsehprogrammen, klassischen TV-Programmen im Web ist uralt. Ich habe hier Screenshots aufgehoben von 2004, was man ganz deutlich merkt, dass hier der Saddam an sein Volk spricht, also es ist ein klarer Beweis, dass das sehr historisch ist und das ist genau genommen, aber doch nicht so viel anders ist wie heute, außer dass es, ich finde das immer wieder eigentlich schön, wenn man so alte Screenshots sich anschaut, dass das Design irgendwie so ist, dass man heute sich eigentlich nicht mehr richtig mit wohlfühlen würde, aber es ist eigentlich so, wie man sich es vorstellt, es ist das Fernsehprogramm selber ist in einem separaten Fenster. Und das ist der Real One Player in dem Fall, also wir sind ja im Jahr 2004, da war Real eben entsprechend hoher Marktanteil für die Streaming-Lösungen. Ja, und sowas gibt es immer noch im großen Umfang. WWE TV zum Beispiel listet momentan um die 60 Live-Fernsehströme, TV-Ströme in Deutschland, wobei das voriges Jahr mehr waren, muss man auch sagen. Das ist das Äquivalent sozusagen 10 Jahre, 7 Jahre später, 8 Jahre später, Schaut es ungefähr genauso aus, ist ein bisschen eleganter, ist ein Flashplayer, ist ein größeres Fenster, ist integriert, alles ein bisschen audiovisueller aufgemacht, aber das Grundprinzip ist eigentlich das gleiche. Es hat sich eine Sache noch geändert allerdings. Es ist so, dass Video im Netz so viel an Bedeutung gewonnen hat, dass Videoclips zu produzieren, die speziell fürs Web als zum Beispiel Werbeträger gedacht sind, als Erläuterung für irgendwelche neuen Konzepte zum Beispiel, für neue Produkteinführungen, dass das ein richtiges Geschäft geworden ist. Das heißt, es ist ein eigenes Marktsegment. Es gibt inzwischen Firmen, die nichts anderes tun, als Online-Video zu produzieren, sich darauf spezialisieren, eben sei es von Veranstaltungen entsprechend mitzuschneiden oder für Produktpräsentationen Dinge zu produzieren, die dann eben gezielt aufbereitet werden fürs Web, die darauf angelegt sind, dass sie in kurzen Clips im Web konsumiert werden, was ein eigenes Marktsegment inzwischen ist für sozusagen im Werbebereich. Ja, das ist die Situation, die also wie gesagt schon ziemlich lange existiert, seit irgendwie 2002 oder so, und so ein bisschen hat sich das zwar verbessert, aber keine dramatische Veränderung gegeben. Jetzt hat schon immer die Industrie und auch die Sender versucht, interaktives Fernsehen weiterzutreiben, vor allem ins Wohnzimmer zu bringen, auf den klassischen Fernsehempfänger. Und der erste, nicht der erste Versuch vielleicht, aber der erste richtig große war das ATVIF, Advanced Television Enhancement Forum Initiative heißt das Ding. Ein riesiges Industriekonsortium, wo also nun sehr ernstzunehmende Player dabei sind, wie zum Beispiel CNN, Disney, Intel, Microsoft, Sony, steckt also richtig Power dahinter. Und die haben von 97 bis 99, siehe dieses Buch vorher, einen kompletten technischen Standard entwickelt, in dem man Fernsehprogramme mit Webinhalten sozusagen aufpeppen kann. Also man kann in dieser sogenannten Austastlücke, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt, also die Austastlücke kommt eigentlich aus dem analogen Fernsehen, wo man diesen Rücksprung des Elektronenstrahls von der untersten Ecke, wo er aufgehört hat, wieder dann nach links oben, um das neue Bild zu zeichnen, wo man dafür sozusagen eine gewisse Zeit hat, in der eigentlich die Frequenz bereitsteht, die Kapazität da ist, was zu übertragen, aber das Fernsehgerät gerade mit sich selber beschäftigt ist. In der Zeit hat man traditionell schon mal Daten übertragen, das ist der Videotext, das wird in der Austastlücke übertragen. Und das macht natürlich im digitalen Standard jetzt nicht mehr so furchtbar viel Sinn, aber trotzdem, wir sind ja 99, da war das auch noch nicht alles digital. Da hat man also hier für die gleiche Technik sozusagen, wie man sonst Videotext überträgt, hat man Links in Webseiten übertragen. Und hat sich vorgestellt, die Fernseher haben einen Webbrowser, über die Austastlücke, da wo sonst Videotext kommt, kommen Links. Und man hat sozusagen eine Webpräsentation, die mit dem Fernsehinhalt synchronisiert ist, die also mit dem Programm, das gerade läuft, zusammenhängt. Das Ganze ist auch in ein Produkt umgesetzt worden, das war also Microsofts Web TV. Ich habe gleich noch ein Bild. Die haben spezielle Set-Top-Boxen für diese Technologie bereitgestellt. Die haben einen Webbrowser drin und einen Decoder für diese Links, die da drin sind. Und es gab mit den Medienpartnern, die dabei waren, auch tatsächlich interaktiven Inhalt, der dadurch darüber bereitgestellt wurde. Das Ganze ist erstaunlich schnell einfach an mangelndem Verbraucherinteresse gescheitert. Seit 2004 gibt es keine Geräte mehr, die diesen ATVF-Standard unterstützen. So in der letzten Phase, das ist sozusagen die letzte Generation dieser Produkte, so hat das Ding ausgesehen. MSN-TV hieß es dann schon. Microsoft tauft seine Produkte immer in schöner Regelmäßigkeit um. Also in dem Fall in Zusammenarbeit mit RCA. Gedruckten Folien können Sie es besser sehen, also da ist das MSN-Logo, MSN-TV, eine Set-Top-Box, ein Internet-Medien-Player, der eben letztlich über die Telefonleitung, zum Beispiel über DSL, angeschlossen werden kann, Fernbedienung. Und eine Sache, die Kabel sind jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber eine Sache, die ganz wichtig und interessant ist und die sehr, sehr viel ausmacht in der Bedienung solcher Geräte, nämlich eine drahtlose Tastatur. Also das sind alles Dinge, die eine Zeit lang etwas vernachlässigt worden sind, und immer gemeint, das ist alles kein Problem. Aber tatsächlich ist es so, wenn Sie heutzutage irgendwelche interaktiven Fernsehangebote, die es ja gibt, TV-Angebote, YouTube über den Fernseher abrufen oder so, wenn man die nutzt mit einer normalen Fernbedienung und dort irgendwie mit Pfeiltasten hin und her auf einer virtuellen Tastatur am Bildschirm irgendwelche Texte eingeben muss, das ist extrem unbequem, machen Leute nicht gern. Eigentlich will man eine Tastatur haben, andererseits wollen die Leute nicht gerne eigentlich eine Tastatur im Wohnzimmer rumliegen haben. Also das ist immer noch ein Thema, an dem die Industrie sehr am Kauen ist. Es gibt inzwischen Fernbedienungen, die man umdrehen kann, wo auf der Rückseite eine kleine Tastatur drauf ist. Es gibt Integrationen von Smartphones und Tablets mit der Bedienung von Fernsehgeräten, die dann die Tastatur auf dem Smartphone, also die virtuelle Tastatur, an die man sich schon eher gewöhnt hat, benutzen. Die haben eigentlich schon konsequent die drahtlose Tastatur eingesetzt, was nicht schlecht ist. Zunächst mal war eigentlich so ein bisschen gedacht, wir können das so verkaufen, einfach, dass man sozusagen Web- und E-Mail, Webzugang und E-Mail über das Fernsehgerät im Wohnzimmer macht. Und so ganz massiv ist die Integration mit den Fernsehprogrammen nicht vorangetrieben worden, weil die Medienpartner nicht so massiv mitgezogen haben. Das ist nur beispielhaft immer wieder gemacht worden, wodurch das vielleicht auch dann nicht wirklich so tatsächlich klar war für die Verbraucher, was man davon hat. Weil im Web nachschauen kann ich halt auf dem Laptop auch. Aber tatsächlich beispielhaft ist eine Integration zu interaktivem Fernsehen gemacht worden. Also zum Beispiel gab es eine Version von Baywatch oder von anderen, von Sportsendungen, Nachrichten und so weiter. NBC zum Beispiel hat eine Version von Baywatch produziert, wo man versucht hat, sozusagen interaktives Webfernsehen um Baywatch rumzumachen. Und das haben sich die damals einfallen lassen. Die haben gesagt, man muss zum Beispiel Informationen über die Schauspieler abrufen können, dass man irgendwie so ähnlich, wie man das von IMDb kennt, eben sagen kann, wer ist denn das überhaupt und was hat er sonst gemacht, solche Dinge. Dann kann ich über den Ort, wo das Ganze ist, über das Hotel zum Beispiel, das da eine Rolle spielt, kann ich natürlich Informationen einblenden. Kommt damit in den Werbemarkt, dass jemand sagt, ui, das ist aber cool, da möchte ich in den Urlaub hinfahren und dann kriegt er gleich ein Angebot zum Beispiel. Man kann zusätzliche Ansichten oder Hintergrundinformationen, die im Fernsehprogramm nicht da sind, kann man sichtbar machen. Und es gibt eine ganz nützliche Funktion eigentlich, gerade bei diesen ewigen Serien, was ist denn bis zu diesem Zeitpunkt passiert, dass man sich da nochmal orientieren kann, auch wenn man vielleicht eine Folge übersehen hat oder vielleicht neu dabei ist oder sowas. Bei Sport kann man sich auch vorstellen, diese berühmten Statistiken, die es über Sportler gibt, auch einfach die Namen der Teammitglieder und sowas, kann natürlich interessant sein. Bei Nachrichten natürlich der News-Ticker, der immer durchläuft, aber ich könnte mir zum Beispiel Nachrichten speziell für meine Interessen zusammenbauen, also zum Beispiel Reisenachrichten für eine bestimmte Region, die mich interessiert. Also es sind durchaus eine Reihe von eigentlich spannenden und soweit einleuchtenden Ideen. Ich habe es auch irgendwann mal geschafft, Screenshots von diesem NBC Baywatch-Ding aufzutreiben, wenn man sieht, wie das ungefähr gedacht war. Also das da hier ist ein, man stellt sich also vor, man schaut diese Baywatch-Serie und geht dann über diese Web-TV-Box in den interaktiven Fernsehmodus und holt sich dort irgendwelche zusätzlichen Informationen. Also zum Beispiel hier Fotos aus dem Krankenhaus, hier die Tomografie von dem Patienten, der da wirklich drin im Film vorkommt. Hintergrund, so Making-of-Dinge könnte man hier abrufen, dass man eben Fotos, als das gemacht wurde, auf dem Wasser gefilmt wurde, sieht das Ganze oben hier noch Werbung von einer Fluglinie. Und das da rechts ist also sozusagen so ein Making-of-Ding, wo man wirklich nicht bloß den Film sieht, sondern eben hier ganz deutlich, was jetzt gemacht worden ist bei der Aufnahme. Und hier rechts noch diverse Menüpunkte, über die man sozusagen weiterspringen kann, bestimmte Szenen zum Beispiel oder ganz normal das Web aufrufen. Es ist natürlich ein bisschen schwer vorstellbar, wie der Konsum sozusagen von dem Programm funktionieren soll, weil man nun eigentlich irgendwie einerseits passiv eine Videostrom verbraucht, aufbraucht, anschaut, andererseits eben interaktiv hier sich irgendwelche Informationen holt. Und da gibt es auch so grundsätzliche Einstufungen, also mit Interaktion mit dem Fernsehen kann man eigentlich in drei Stufen einteilen. Das eine ist, ich will bloß Metainformationen über das Fernsehprogramm, über das TV-Programm. Das heißt, ich habe einen Program Guide zum Beispiel oder ich habe einen persönlichen Videorekorder, wo ich sage, diese Sendung will ich jetzt heute Abend irgendwie ausgehen, will ich den Film da aufzeichnen. Das zweite ist, ich hole mir externe Informationen dazu, die zum Beispiel mir die Möglichkeit gibt, wie klassischer Teletext, irgendwie Informationen, die man asynchron haben will, Wetterbericht abzurufen zum Beispiel, Flugstatus am Flughafen und ähnliches. Hat nichts mit dem Programm selber zu tun. Das dritte ist, der Benutzer greift tatsächlich ins Programm ein. Also kann entweder wirklich Informationen, die zum Programm gehören, abrufen oder noch stärker, er kann den Programmablauf verändern. Das machen Benutzer schon auch. Also wenn man an so Abstimmungsprozesse denkt, was weiß ich, Big Brother oder sowas, wo die Zuschauer den Ablauf sozusagen der Handlung oder wie auch immer man das nennen will, beeinflussen, das passiert schon relativ häufig. Also insbesondere über Voting, dass man eben irgendwie über Web oder Telefon seine Stimme abgibt. Es gab auch Versuche, den Verlauf der Handlung durch Voting der Zuschauer abzustimmen. Was soll er jetzt in der Situation machen? Je nachdem geht der Krimi in der einen oder anderen Version weiter. Das ist also die sozusagen die dritte Stufe. Ich kann das wirklich beeinflussen. Was sich in Großbritannien eingebürgert hat, ist bei der BBC und auch bei Sky, dem privaten Anbieter, dass die auf der Fernbedienung einen roten Knopf, also da gibt es immer diese farbigen Knöpfe, da gibt es die vier Farben und der linke davon ist rot, dass man den benutzt hat und gesagt hat, das ist der Knopf, mit dem rufe ich interaktive Dienste, zum Beispiel abstimmen dort auf. Ah ja, die Level 4, das habe ich vorher eigentlich schon vorweggenommen, das wäre also, dass ich wirklich das Programm ändere, zum Beispiel Multimedia-Material einblende, wie man es vorher bei Skywatch gesehen hat, oder eben wirklich in das Programm eingreife, in dem Sinne, dass sich die Handlung verändert, wobei man dann so irgendwie vom Fernsehen langsam in Richtung interaktiver Multi-User-Spiele uns bewegen. Das gab es auch in Großbritannien bei BSKB mit dem grünen Knopf, den haben die dafür genommen. Die Knöpfe wird man gleich heute noch sehen. Wenn man jetzt anschaut, wie sich das, also aus dem Buch von Hjelm stammen diese Zahlen, wenn man sich anschaut, wie das in der Praxis läuft, es ist tatsächlich so, dass Voting, also abzustimmen über das Programm, im Prinzip populär ist, dass 2004 Olympiade zum Beispiel 60% der BBC-Zuschauer wirklich interaktiv gearbeitet haben, also tatsächlich mal mit dem Red Button was gemacht haben. Es gab ein EU-Projekt live, das das versucht hat zu untersuchen, aus dem stammt auch das, was der Hjelm da berichtet. Das geht am besten bei Nachrichten, Sport, Dokumentationssendungen. Es funktioniert nicht bei fiktionalen Handlungen. Also Baywatch ist ungeeignet dafür. Einfach das Zuschauerinteresse ist offensichtlich nicht, dass sie jetzt irgendwie die Handlung beeinflussen wollen und dass sie noch zusätzlich in der Tomographie rumstöbern wollen, die sie gerade bloß kurz gesehen haben. Die wollen einfach die Handlung passiv genießen wollen. Also die Interaktion in dem Fall nicht wirklich. Möglicherweise ist noch diese Frage, also es könnte schon sein, dass es sich irgendwann nochmal ändert, aber zunächst mal, wenn man die Benutzer fragt, wissen sie es nicht und sie wissen auch nicht so wirklich genau, was das ist, was ihnen den Genuss sozusagen interaktiv verbessern würde. Was wahr ist, ist, dass die Leute gerne in Gruppen zugehören, das haben wir an vielen Stellen schon getroffen, soziale Medien, das ist also ein interessantes Phänomen, ob man das irgendwie im interaktiven Fernsehen ausnutzen kann. Und was ganz wichtig ist, Fernsehzuschauer wollen irgendwie, dass sie zum Beispiel eine Überraschung erleben, dass sich was tut, was sie vorher nicht erwartet haben und wollen nicht unbedingt jetzt aktiv das Programm beeinflussen. Das heißt, es ist also nicht so sehr vielleicht die Technik gewesen, an der Stelle das Ganze gescheitert ist, zunächst mal gescheitert ist, sondern tatsächlich auch die Erwartungen und Bedürfnisse der Zuschauer. So, jetzt geht das interaktive Fernsehen nochmal in eine zeitgemäße Runde. Jetzt habe ich aber schon so lange geredet, dass ich gern 10 Minuten Pause machen würde. Es ist jetzt 11:30. Also um 11:50, die klassischen 10 Minuten Pause, mache ich hier wieder weiter. Und es geht nochmal um interaktives Fernsehen, wie das jetzt so diese letzten Jahre, also letztes Jahr, dieses Jahr, sich entwickelt hat. Und da hat es doch einen erstaunlichen, ja, eine Trendwende, finde ich, fast gegeben. Ja, sind 10 Minuten. Ja, dann machen wir weiter. Es ist nicht so, dass die Industrie aufgegeben hat. Inzwischen gibt es ja auch andere Firmen, die diesbezüglich mehr Potenzial vielleicht sehen. Sie wollen auch was sehen dazu. Moment, hier. In den USA ist die große Initiative, die momentan noch so ein bisschen unklar ist, wie erfolgreich sie sein wird, ist Google TV. Also man kann vielleicht sagen, es ist nicht so der ganz große Renner, wie man sich vorgestellt hat, aber es sind eben sehr, sehr starke Namen und Firmen dahinter. Insbesondere gibt es jetzt eine Set-Top-Box von Logitech, die ja im Prinzip, wenn man ehrlich ist, gar nicht so viel anderes macht, als das Microsoft Web TV angeboten hat. Das heißt, man hat wieder mal Web-Angebote auf dem Fernseher. Das ist vielleicht so die Kernidee dabei, the web is now a channel. Das heißt, wir haben die Angebote, die zunehmend Videoformat im Web zur Verfügung stehen, wie YouTube und viele andere Videoportale, auch Online-Video-on-Demand-Portale, haben wir nahtlos ins klassische Fernsehgerät im Wohnzimmer integriert. Wir haben wieder die berühmte drahtlose Tastatur, mit der das Ganze unterstützt wird. Ich habe da unten das Honeycomb-Logo noch eingeblendet. Das Ganze läuft unter Android, wie nicht anders zu erwarten bei Google. Und es ist sozusagen ein Versuch, die Fernseherfahrung zu modifizieren in eine Mischform eigentlich zwischen dem Konsumieren von Inhalten aus dem Web und klassischen passiven Konsumieren von Videoströmen. Das ist eine Sache, die jetzt eher den US-Markt betrifft, die bei uns nicht ganz so relevant ist. Was in Europa eine Entwicklung ist, die gerade höchst aktuell ist und tatsächlich auch real sozusagen existent, ist das sogenannte HBBTV. Wem von Ihnen sagt HBBTV was? Nein. Hybrid Broadcast Broadband TV, also irgendwie vielleicht ein bisschen sperrig insgesamt die ganze Terminologie. Das ist ein Standard, der ziemlich kurzfristig eigentlich aus dem Boden gestampft wurde. Ist eine europäische Initiative. Das eigentliche Standarddokument dazu ist von der ETSI, European Telecommunication Standards Initiative heißt das, glaube ich, bereitgestellt, verabschiedet, was aber eigentlich mehr oder minder sozusagen so eine Art Meta-Standard ist, wo sozusagen Elemente aus anderen Standards zusammengefasst werden, zu dem, was man sozusagen für diese Form des interaktiven Fernsehens haben will. Es führt so ein bisschen die Ideen fort und verwendet auch Elemente aus dem, was die sogenannte Multimedia Home Platform, also ein Standard ursprünglich von David kam, dann von dem DVB-Konsortium betrieben wurde für Set-Top-Boxen, kam. Es ist ein relativ kleines Konsortium, das nicht rein europäisch ist, aber doch starke europäische Elemente hat, also zum Beispiel die European Broadcasting Union, zwei große französische Fernsehsender, die insbesondere Astra, also die europäische dominierende europäische Unterhaltungssatellitenbetreiber, Philips natürlich, das Münchner Institut für Rundfunktechnik hier und auch immerhin Samsung und Sony waren dort dabei. Es gibt so offizielle Support, das kann man auf der Webseite lesen, wo schon ein paar bekanntere Namen mit dabei sind, insbesondere welche, die so im Set-Top-Box-Bereich aktiv sind, Humax und Technisat und Topfield zum Beispiel. Tatsächlich ist es so, dass dieser Standard aber so relativ einfach wohl zu realisieren ist, dass er inzwischen bei den neuen Gerätschaften eigentlich der wichtigsten Marken tatsächlich dabei ist. Also ich habe jetzt mal bloß denen es offensichtlich ist, dass sie sagen, in ihren allen neuen Geräten haben sie es drin, ist bestimmt keine vollständige Liste erwähnt, aber also zum Beispiel Toshiba, Panasonic, LG, also wirklich auf dem Markt sehr aktive Geräteanbieter. Und es ist tatsächlich so, dass die Sender selber anfangen, das zu unterstützen mit ziemlich großem Tempo, also die Öffentlich-Rechtlichen natürlich, aber auch die ProSiebenSat.1-Gruppe und auch RTL. Das heißt, also die sozusagen für die Kundschaft doch einen ganz, ganz wesentlichen Teil, eigentlich fast das Hauptteil des benutzten Angebots ausmachen. Die Grundidee ist eigentlich so ein bisschen wieder ähnlich wie bei dem Web-TV. Wir haben dieses alte Videotext mit diesen, das ist ja schon in Klötzchen, Grafik und ziemlich einfachen Schriften, zeilenorientiert. Und das wird sozusagen ersetzt durch was Neues, was grafisch schöner ist und insbesondere statt irgendwie über die Austastlücke sich irgendwelche Daten zu beziehen, einen bidirektionalen Kanal mit dem Internet aufmacht, über den auch hochwertige Multimedia-Inhalte, insbesondere Video, gestreamt werden kann. Das setzt natürlich voraus, dass da eine Set-Top-Box da ist oder eben es ins Fernsehgerät selbst eingebaut ist, diese Möglichkeit, dass man ans Internet sich anschließen kann. Das heißt, das ist bei Unterhaltungselektronikgeräten immer mehr, dass da hinten irgendwie Klick das Ethernet reingeht oder dass sie ins WLAN oder in sich einbinden können oder beides. Ist tatsächlich Stand der Dinge, wenn Sie jetzt also ein Fernsehgerät neuerer Generation kaufen, also jetzt so ab Mitte 2011, die nicht die allereinfachste Preisklasse, sondern ab der mittleren Preisklasse, können Sie fast davon ausgehen, dass HBBTV unterstützt ist oder dass Sie zumindest eine Alternative finden, wo das drin ist. Was ich vorher mal erzählt hatte, dass in UK sich eingebürgert hatte, der rote Knopf, der ist jetzt tatsächlich auch hier allgegenwärtig. Es gibt ja auf der Fernbedienung typischerweise diese roten, grünen, gelben und blauen Knöpfe, um sozusagen irgendwelche Funktionen per Kurzwahl auszuwählen. Und wenn man diese Konstellation hat, also so ein modernes Gerät, das am Internet hängt und gleichzeitig eben digitalen Empfang hat, vorwiegend über DVB-S derzeit, das ist also eigentlich, glaube ich, der einzige Kanal, wo es wirklich geht, also über einen Satellit, dann können Sie diesen roten Knopf auf der Fernbedienung klicken und dann wird eine Startleiste eingeblendet. Bei ARD zum Beispiel schaut die derzeit so aus. Also das ist jetzt, wie gesagt, kein Forschungsthema oder so, sondern das ist einfach der Standard, wenn Sie jetzt irgendwie zum Saturn gehen und sich dort die Fernbedienung schnappen und auf den roten Knopf drücken, müsste das eigentlich das tun. Dann kriegen Sie hier so ein Menü angeboten und da sind verschiedene Dinge drin, zum Beispiel, was läuft jetzt? Naja, nicht ganz so aufregend, das Informationen zum Programm. Aber, und das ist tatsächlich vielleicht so etwas wie eine Killer-Anwendung, die Mediathek des betreffenden Senders. Und die Mediathek zum Beispiel vom Ersten, vom ARD, ist ja nun gewaltig und groß, was jetzt vielleicht auch klar macht, warum die das über Jahre jetzt schon aufgebaut haben, diesen Mediathekdienst. Und natürlich auch sowas wie Videotext. Das sind so die Hauptelemente, die man hat, also Überblick über das Programm. Dann gibt es einen speziellen Zugriff auf die Mediathek noch für die Nachrichten, zum Beispiel für die Tagesschau. Und das Ganze ist nicht jetzt bloß bei ARD so, sondern hier sieht man den roten Knopf bei Arte. Das machen also die großen Sender alle. Also ein Beispiel jetzt zum Beispiel die ARD-Mediathek, die ist wirklich so groß, dass das also irgendwie, na gut, man kann es hier fast nicht sehen, aber auf den Folien vielleicht besser, dass man wirklich die alphabetisch durch sortieren muss, sich nach dem Buchstaben zunächst mal überhaupt einen Bildschirm zusammenbauen, indem man die entsprechenden Sendungen raussuchen kann, was auch schon wieder ein Usability-Problem natürlich aufmacht. Also dort das wirklich zu finden ist mit einer klassischen Fernbedienung und nicht irgendein Zeigegerät wie der Maus oder so schon etwas schwerfällig, muss man ganz ehrlich sagen. Aber dann ist es so Sachen benutzt werden wie auf der Fernbedienung die 2 drücken, ist die Suchfunktion und so. Also da hat man, denke ich, schon Usability-Probleme. Das Ganze hier vom ZDF zum Beispiel, da haben wir auch wieder den roten Knopf. Die anderen sind natürlich auch belegt. Sendung verpasst und dann kann man direkt sozusagen von dem aktuellen Tag sich die Sendung rausholen, was vielleicht gar keine schlechte Idee ist, dass man eben sagen wir, zurückgreifen kann in die zuletzt abgelaufene Sendung. Ist für die Navigation her vielleicht ein bisschen einfacher. Was ich zeigen will, ist, dass das also durchaus sehr individuell gestaltet werden kann. Oder jetzt BayernTex zum Beispiel hat den Wetterbericht modernisiert. Jetzt haben wir also schon die Elemente, die man vorher auch irgendwie hatte. Man hat die Karte wirklich wie im Web. Man hat die Texte natürlich, die man abrufen kann. Noch eine weitere Kolumne, wo das Fernsehprogramm sozusagen präsent bleibt. Also insgesamt eine moderne Version des Videotexts, was man hier wirklich daran sieht, dass Videotext Seite 601, dass immer noch so ein bisschen vorhanden ist. Wie funktioniert das Ganze? Also wir haben DVB-S, das heißt Broadcast vom Satelliten, auf irgendwie natürlich Antennen und so weiter alles weggelassen, auf dieses hybride Terminal, also das ist ein Fernsehgerät, das HBBTV unterstützt. Es gibt natürlich einen Uplink zum Satelliten, es gibt hier unten irgendwo eine Ausspielstation, Webhoster fürs Internet und es gibt einen, einfach die Fernsehstation selber, die gleichzeitigen Anwendungsanbieter ist. Und da sind jetzt verschiedenfarbige Pfeile eingezeichnet. Das eine ist der ganz klassische sogenannte lineare audiovisuelle Content, das heißt, das ist das traditionelle Fernsehprogramm in Realzeit. Das geht natürlich von der Station über den Uplink zum Satelliten zu dem hybriden Terminal. Dann gibt es natürlich nicht-lineare Inhalte, sprich zum Beispiel on-demand abgerufene Sachen aus der Mediathek. Die werden vom Sender den Webhostern zur Verfügung gestellt, die wieder über ein Content Delivery Network, das dieser hellblaue Pfeil, auch an dieses hybride Terminal liefern. Das heißt, in dem Moment, wo ich Sendung verpasst, aus dem laufenden Programm rausklicke und mir eine Sendung suche, die irgendwie 2 Stunden vorher war, schaltet dieses hybride Dings um und empfängt nicht mehr aus dem Broadcast, sondern auf dem anderen Kanal hier aus dem Internet über Streaming. Dann gibt es natürlich noch Anwendungsdaten, die hier auch übers Internet an das hybride Terminal gehen, zum Beispiel eben irgendwelche aktuellen Nachrichten, ähnliches, was läuft zurzeit und so weiter, diese Dinge. Und Anwendungsdaten haben einen zweiten Kanal, die können auch nach wie vor über diese Austauschlücke zum Beispiel in den MPEG-Strom, der im DVB-S ausgestrahlt wird, auch das Endgerät erreichen. Ja, und was ein bisschen dünn eingezeichnet ist, aber natürlich existiert, ist dieser Rückkanal. Das heißt, ich kann von dem Terminal aus natürlich auch Informationen übers Internet irgendwie an diese Webhoster geben, zum Beispiel für Voting oder theoretisch auch beliebige andere Daten. Das Ganze ist ja einfach bidirektional, weil es IP ist. Das ist so die funktionale Architektur. Die beiden Bilder sind aus diesem Etsy-Standard rausgenommen, wo man so ein bisschen sieht, was denn erwartet wird von so einem Terminal, was das alles kann. Das hat natürlich ein Interface hin zum DVB-S, also zum Broadcast-Satelliten-Fernsehprogramm, ein Interface zum Breitband-Internet. Und muss das zerpflücken in das, was sozusagen in die verschiedenen Weiterverarbeitungen geht. Also hier natürlich ganz wichtig, der lineare AV-Inhalt, der geht in den Broadcast-Prozessor sozusagen, dann vor allem den Media Player, also wird abgespielt. Aber es werden andere Sachen auch rausgeholt, insbesondere für das sogenannte DSM-CC, was ich gleich nochmal anschauen werde, und für den AIT-Filter. Dieses AIT nennt sich Application Information Table und ist eigentlich eine Geschichte, die aus vorhergehenden Standards sich so lang so reingerettet hat. Es kommt also noch aus der Multimedia Home Plattform. Auch das DSM-CC, werden wir gleich sehen, da habe ich gleich eine eigene Folie dazu, ist ein Stück, das sozusagen aus alten Standards sich dorthin gerettet hat. Naja, und was sozusagen die Laufzeitumgebung ist, ist im Wesentlichen ein Browser und ein Anwendungsmanager und man kann auf dem Browser Apps, Applikationen starten, die genauso wie man das von Smartphones oder so kennt, im Prinzip beliebig gestaltet werden können. Es ist eine Frage, ob die Leute das wirklich wollen, aber auf so einem modernen Fernseher kann ich also irgendwelche Widgets dann starten, Taschenrechner auf dem Fernseher, wenn ich das unbedingt brauche. Vielleicht ein Beispiel, DSM-CC, ist ein Standard, den ich persönlich zum Beispiel schon seit sehr langen Zeiten kenne. Wenn Sie in die Standarddokumente reinschauen, dann ist da auch die Rede von inzwischen nicht mehr so häufig zitierten Netzen wie ATM-Netzen zum Beispiel. Das ist also von 96, ein ISO-Standard in der MPEG-Arbeitsgruppe. Und ist ein allgemeines Steuerinterface fürs Ausliefern digitaler Medien. Also im Wesentlichen Start, Stopp und Forward und sowas. Geht aber, wenn man das Zustandsmodell hier anschaut, das ich jetzt nicht im Detail anschauen will, also gibt es natürlich Pause und Resume und solche Dinge, geht im Wesentlichen auf die Situation ein, dass es ja zwei verschiedene Zeiten gibt. Es gibt die Zeit in dem Medienstrom und es gibt die Zeit, in der der Benutzer den Medienstrom konsumiert, in dem zum Beispiel Pausen drin sind, zum Beispiel vorwärts springt oder auch wieder zurückspringt. Das ist die sogenannte Normal Playtime, das ist die Zeit, die der Benutzer sozusagen, die Zeitachse des Benutzers. Und auf der anderen Seite gibt es die Zeitachse des Servers und die müssen miteinander synchronisiert werden. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie vorwärts oder rückwärts springe, dann braucht der Server natürlich eine gewisse Zeit, um die entsprechende Stelle in dem Medienstrom wiederzufinden. Diese Seek Times, die sind in diesem Übergangsmodell sozusagen berücksichtigt, dass es eine Zeit gibt, in der ich zum Beispiel springen will und das System zuerst mal auf der Serverseite den entsprechenden Anschluss herstellt und dann erst wieder weiterspielt. Insofern, deswegen schaut dieses Zustandsmodell ein bisschen komplizierter aus, als man sich sonst bei Pause und Resume vorstellen würde. Was vielleicht auch zwei Begriffe sind, oder eigentlich nur ein Begriff in zwei Ausprägungen, die man immer mal wieder sehen wird, sind diese Karussells. Das stammt auch aus früheren, zum Beispiel MHPs und früheren DVB-Standards, bei denen werden in den MPEG-Transportstrom Daten eingebettet, zum Beispiel Daten oder ganze Objekte, was wieder so ein bisschen diesem Austastlückenprinzip entspricht. Das heißt, ich kann Daten über den Broadcast-Kanal an die einzelnen Terminals ausliefern und da ist sozusagen ein Multiplexing von verschiedenen Daten. Es sind mehrere Datenströme gleichzeitig und ich kann mir sozusagen den richtigen, der für mich adressiert ist, rausfiltern sozusagen. Es kommt reihum immer, wie beim Karussell, eben ein Datenabschnitt vorbei und ab und zu ist einer dabei, der mich interessiert, die anderen lasse ich vorbeiziehen. So ist diese Metapher von dem Karussell zu verstehen. Ja, wie funktioniert es von den Inhalten her? Was wird da unterstützt? Das ist browserbasiert, wie gesagt, sind alles Internetstandards, aber es ist auch wieder ein bisschen spezifischer. Also es ist sogenanntes CE-HTML. Also es ist natürlich HTML, mit dem in dem Browser die Seiteninhalte angezeigt werden, also auch diese Startleiste und sowas ist alles HTML. Aber Consumer Electronics HTML ist von der CEA standardisiert und ist im Wesentlichen eine Variante von HTML4 und CSS, die speziell auf Fernsehgeräte abgestimmt ist. Die Interfaces sind dynamisch, also natürlich, man kann irgendwelche Knöpfe drücken und so weiter, Ereignisse auslösen, man kann auf Ereignisse reagieren, die serverseitig passieren und das passiert alles mit JavaScript, wobei es natürlich spezielle JavaScript-APIs gibt, die auf die Situation von dem Fernsehgerät abgestimmt sind. Auch diese Applications, von denen die Rede war, die laufen im sogenannten Declarative Application Environment, DIA vom Open TV Forum, die basieren auch wieder auf JavaScript sozusagen, auf ECMAScript, SVG und CSS, also auf Webstandards. Da ist ein Document Object Model für die Präsentation zugrunde gelegt und es ist tatsächlich auch ein HTTP, XML-HTTP-Request-Objekt verfügbar, mit dem man wirklich asynchrone Requests schicken kann im Ajax-Stil, wie wir das am Anfang der Vorlesung angeschaut haben. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass mit diesem Standard jetzt einfach mal der Schritt gewagt worden ist, dass man auf die Unterhaltungselektronikgeräte was bringt, was doch ziemlich auf dem aktuellen Stand, nicht ganz ne, mit HTML4, aber doch ziemlich auf dem aktuellen Stand der Webtechnologien ist und damit natürlich mit einem Schlag ganz viel an Know-how zumindest von Entwicklern dazu kriegt, auch eine Menge an Software einfach, die man benutzen kann, Bibliotheken und so weiter. Es gibt verschiedenste Formate, die unterstützt werden, also Standardformate, die Geräte können natürlich unter Umständen noch mehr, aber es ist ja wichtig, dass eine bestimmte Handvoll nur von Formaten verwendet wird zum Streamen zum Beispiel, dass man sich sicher sein kann, dass die Endgeräte das unterstützen. Bei Bildern ist es einfach, das sind JPEG, GIF und PNG. Bei Audio sind es im Wesentlichen MPEG 1, Layer 3, was daher kommt, dass das in diesen audiovisuellen Geräten, die Audio übers Funknetz empfangen, von vornherein der richtige Standard war. MPEG 1 ist ja so ein DAB-Standard, gehört zu dem DAB dazu, das wir vorher kurz angesprochen haben. High Efficiency AAC-Coding und AC3 in der neuen Version sind die anderen beiden Audio-Optionen. Und für Video gibt es MPEG 4 Advanced Video Coding in Standard und High-Qualität, High-Definition-Qualität. Das klingt insgesamt nach einer sehr handfesten und soliden und gut überlegten Auswahl, muss man sagen. Und es ist auch erstaunlich, wie schnell die Hersteller das bereitstellen können. Also durchaus eine interessante Lösung. Streaming haben wir die letzte Vorlesung angeschaut. Da habe ich dann immer wieder versucht zu betonen, dass es diese zwei Welten gibt. Die eine RTP, RTSP-basierte, die andere bisschen modernere mit HTTP, die eigentlich ursprünglich mal als nicht sozusagen adäquat angesehen wird, wurde, aber immer mehr Boden gewinnt. Das ist jetzt direkt aus der HBBTV-Spezifikation der ETSI rauskopiert und da steht wieder Protocols for Streaming, genau diese zwei Absätze, um Ihnen nochmal klar zu machen, diese Unterscheidung, die trifft man dann wirklich, wenn man sich mit sowas befasst, auch wieder an. Also Unicast Streaming using HTTP 1.1 shall be supported, das heißt, also die Endgeräte müssen Unicast Streaming über HTTP können, und zwar im Details nach der UIPF, also das ist das Open IPTV Forum, können Sie auch wieder nachlesen, was das ist. Da sieht man auch, dass diese Standards dann sozusagen mehr so ein Baukasten eigentlich sind, wo man aus anderen Standards immer Dinge zusammensetzt. Okay, und dann heißt es noch zusätzlich, wenn es Unicast Streaming von MPEG 4 AVC Video und MPEG AAC Audio über RTSP und RTP gibt, dann soll es auch unterstützt werden, und zwar nach dem ISMA-Standard. Diese Details sind jetzt vielleicht, gehen für uns ein bisschen zu weit, aber man sieht auch im Prinzip sozusagen der traditionelle RTP-Standard, das Push-Model und das neue, modernere, jetzt üblichere, weil webbasiertere Pull-Model für HTTP, muss beides von so einem Gerät unterstützt werden. Ja, das heißt, was ist jetzt die Situation, mit der wir zu tun haben im WebTV 2012? Man sieht also, es geht irgendwie wieder von vorn los. Es gibt Webinhalte als Fernsehkanal, es gibt wieder ein Overlay von Webinhalten über die Fernsehprogramme. Es ist aber jetzt natürlich interessant, weil wir sozusagen eine Vermischung bekommen von Inhalten, die fürs Web produziert werden und die für Fernsehgeräte produziert werden. Das heißt, zunehmend ist es so, dass, wie da bei der Google TV-Folie stand, das Web ist ein Channel, dass es sowas wie Produzenten, Inhaltsproduzenten gibt, die Video produzieren, was nicht im normalen Broadcast-Kanal aufgerufen wird, sondern über das Web oder auch solche hybriden Lösungen ausschließlich sozusagen verbreitet wird. Ein Beispiel ist Next New Networks, die immerhin von 5 Millionen Abonnenten reden und jede Menge Awards gewonnen haben und nun wirklich sowas machen wie Original Entertainment Programming for the Internet. Das heißt, die wirklich Unterhaltungsprogramme anbieten, die ausschließlich online distribuiert werden und mit solchen hybriden Abrufmethoden, wie wir sie vorher gesehen haben, natürlich plötzlich auch den Weg ins Wohnzimmer finden. Insofern auch da wieder die zwei allgemeinen Beobachtungen. Erstens, eine Technologie oder eine Idee, für was das eine Technologie leisten könnte für einen Nutzer, muss nicht unbedingt deswegen tot sein, weil sie irgendwie einmal gescheitert ist. Wir haben jetzt gerade verschiedene Ansätze gesehen und wir wissen auch nicht, ob das, was jetzt mit HBBTV läuft, ob das wirklich erfolgreich sein wird. Und das zweite ganz Wesentliche, es gibt diese Konvergenz einfach von Online-Inhalten und den klassischen Broadcast-Inhalten und damit entsteht eine komplett neue Situation, das ist ganz offensichtlich. Ja, letztes kleines Kapitelchen noch, was gibt es denn für andere Anwendungen, in denen wir Audio und Video über IP-Netze streamen, also wirklich die Anwendungsseite. Insbesondere zählt da das IPTV dazu, was nochmal ein bisschen was anderes ist als WebTV. Also was wir jetzt gerade gesehen haben, zum Beispiel in dem HBBTV, interaktives Fernsehen, oder auch im Prinzip die Idee von dem Microsoft WebTV war, sie haben über Broadcast ein Video und sie haben irgendwie eine Interaktion mit einem mit irgendeinem Rechenzentrum sozusagen, mit diesen Ausspielzentren, wobei es in der ganz klassischen Version eigentlich noch zunächst mal zwei verschiedene Geräte waren. Also das Video geht rein auf das Fernsehgerät, die Interaktion geht von dem PC aus, beziehungsweise eine Set-Top-Box kann sowas dann übernehmen. Eine Möglichkeit ist bei Web-TV zum Beispiel, wir haben das Ganze auf dem PC, also Video und Interaktion, beides wird auf dem PC angeschaut. Das wären jetzt so typische Web-TV-Lösungen. Das ist eine Lösung, wie wir es jetzt gerade vorher gesehen haben, zum Beispiel Google TV oder HBBTV. Sie haben Video und die Interaktion, beides auf dem Fernsehgerät. Das sind alles zunächst mal Lösungen, die sozusagen das Web als ein separates Interaktionselement noch behalten und wo vor allem das Video, das breitbandige Video, hier, dafür ist überall dieser Sendemast drin gewesen, ich kann nochmal zurückgehen auf die vorherige Folie, dass man es nochmal sieht, wo dieser Sendemast eine ganz unterschiedliche Rolle spielt. Also hier, traditionelles interaktives Fernsehen, ist der Sendemast sozusagen die Andeutung, meistens ist es ein Satellit heutzutage, dass der oder ein Kabelnetz, der das breitbandige, hochqualitative Video liefert. Web-TV auf dem PC kommt schon aus dem Internet, aber typischerweise mit schlechterer Qualität. Hier haben wir wieder das Web auf dem TV und das breitbandige Video ausgestrahlt. Das heißt, bei allen drei Varianten ist es so, dass das breitbandige Video noch über das Broadcast-Medium kommt. Und das ist das, was man unter IPTV versteht, dass das ganze Broadcast-Medium verschwindet, dass Sie als Endgerät Geräte haben, die hochqualitatives Material brauchen, also zum Beispiel einen schönen großen LCD- oder Plasma-Fernseher, aber auch das Video kommt aus dem Netz. Das heißt, die Interaktion ist dann natürlich sozusagen umsonst mit dabei, wenn Sie das auf IP machen. Aber das Entscheidende dabei ist, Sie verlieren den klassischen Broadcast-Kanal und ersetzen den komplett inklusive HD, TV und allem, was Sie an Qualitätsansprüchen haben, durch Übertragung übers Netz. Also auch Kabelfernsehen spielt dann in dem Sinn keine Rolle mehr, es sei denn vielleicht als Träger für das IP. Das versteht man also und ist der große Unterschied zwischen Web-TV und IP-TV. Also IP-TV heißt wirklich sozusagen das Übertragungsmedium fürs hochauflösende Fernsehen durch IP zu ersetzen. Das hat jetzt nun zwei verschiedene Effekte. Das eine ist zunächst mal das gleiche wie beim Webradio. Das ist eigentlich genau dasselbe, was im Webradio passiert ist. Wir haben große Reichweite für die Sender, haben möglicherweise eine größere Auswahl an Sendern. Natürlich auch ein ganz massives Bandbreitenproblem, was aber zunehmend durch schnelle Zugangsnetze, Glasfaser, die jetzt in den Städten zumindest verlegt wird, lösbar ist für viele Fälle. Wir haben aber auch neue Möglichkeiten. Es ist nämlich so, dass wenn Sie in so einem IP-Netz dran sind, dann sind Sie normalerweise mit irgendeinem Provider verbunden, haben irgendein Abonnement, haben also eine Teilnehmernummer, sind irgendwie authentifiziert und auch wenn das fest gespeichert ist in Ihren Geräten, aber auf jeden Fall kennt man den Teilnehmer. Das heißt, es ist dem Netz zumindest bekannt, dass Sie online sind. Und das ist eine Stelle, die vielleicht jetzt in vielen Dingen im Netz oder in der Literatur noch gar nicht so sehr betont wird, aber wo sich möglicherweise eine Nische auftut für was höchst Interessantes, weil ich damit, wenn das Fernsehprogramm über solche IP-Netze bezogen wird, natürlich eine Situation habe, wo eine zentrale Stelle sozusagen den Online-Status der Zuschauenden feststellen kann. Das heißt, ich kann feststellen, wer ist zurzeit zum Beispiel von meinen Freunden online und wer von meinen Freunden schaut zurzeit welche Sendung an. Ich kann Realzeit-Empfehlungen mir zum Beispiel vorstellen. Also das ist jetzt was nicht real existiert so richtig, sondern nur eine Nische ist, die sich auftut, muss man gleich sagen. Aber man kann sich vorstellen, 10 von deinen Freunden schauen zurzeit diese Sendung an, willst du die nicht auch anschauen? Also im Wohnzimmer, am Fernseher. Ich muss natürlich dafür Präsenz irgendwie managen, irgendwie entweder mit Server und Anwendungen, so wie das bei Skype passiert, oder ich muss in das Netz selber die Möglichkeit einbauen, dass dort Presence und Profile, also die Online-Statusinformationen und irgendwelche Präferenzen zum Beispiel, die man hat, auch ob man überhaupt diese Information weitergeben will, an wen und welchen Umfang, die muss natürlich unterstützt werden. Die könnte zum Beispiel vom Netz unterstützt werden. Also ein Standard, den es gibt aus der 3G-Profile-Initiative ist, 3G-Profile-Project, ist das sogenannte IMS. Da ein ganz kompliziertes Bild, von dem man nichts anderes wissen muss, als dass es kompliziert ist im Moment, stammt aus der ganz alten Telekommunikationsarchitektur, den sogenannten intelligenten Netzen. Das ist das, womit man typischerweise im Telefonnetz die 180er, 190er, 800, 900 Nummern sowas realisiert, wo Rufe sozusagen an ein Programm weitergegeben werden, das zunächst mal eine Servicelogik, die ausrechnet, was jetzt wirklich durchzuschalten ist und so weiter. Und die ist in, also diese intelligente Netzarchitektur ist über lange Zeit von den Standardorganisationen, gerade von den ITU, in ein sogenanntes Internet Multimedia Subsystem ausgebaut worden. Und das hat unter anderem die Möglichkeit, tatsächlich Präsenzinformationen zu unterstützen. Ich erwähne das nur deswegen, weil manche Firmen, europäische Firmen, zum Beispiel Ericsson, versuchen IMS und diese Netzarchitektur als einen Standard für IP-Fernsehen zu etablieren, indem man tatsächlich dann sowas wie Präsenzinformationen verwalten könnte. Mein Bauchgefühl ist so ein bisschen, dass das irgendwie ein zu komplexes Netz ist und wieder mal ein Versuch ist, der großen Hersteller irgendwie ihre übermäßig komplexen Architekturen zu verkaufen und zu verankern. Während das Ganze, wenn Sie einfach mal eine leistungsfähige IP-Infrastruktur zur Verfügung haben, einfacher zu lösen ist. Also ich vermute mal, dass diese Präsenzinformation über simplere Protokolle, über IP gemacht werden kann, aber dann auch wahrscheinlich gemacht werden wird. Also die Grundidee, Präsenz und sozusagen soziales Fernsehen übers Internet zu realisieren, das ist durchaus, was das abzusehen ist, dass das eine spannende Idee wird. Eine andere Sache, die, wo man IP und Audio-Video-Ströme auch in einer ganz anderen Anwendung findet, auch im Unterhaltungselektronikbereich, ist Medienströme im Heimnetz. Also in fast jedem Haushalt sind inzwischen IP-Netze zur Verfügung, also vor allem WLAN meistens oder so ein Powerline-LAN, wenn es längere Strecken sind, manchmal auch ein Ethernet oder eine Kombination aus allem dem. Und es sind normalerweise in einem Haushalt, zum Einfamilienhaus mit irgendwie jungen Leuten drin, die alle möglichen Geräte haben, sind die verrücktesten Geräte an diesem Netz dran. Also klassische Computer und Laptops, Server, irgendwelche Speichergeräte zum Beispiel, reines Network-verbundener Speicher. Und natürlich diese neuen Consumer-Elektronik-Geräte wie das Fernsehgerät, die unter die Radios, von denen vorher die Rede war, die eben auch sich in das Netz einklinken und die diversen Smartphones natürlich auch. Ja, und dort bietet es sich natürlich an, dass Streaming innerhalb dieses Hausnetzes passiert, wo man auch viel mehr an Qualitätsüberblick sozusagen hat. Also alle die Dinge, die ich mal früher erwähnt habe, dass Netze unterstützen können, dass Verkehr zum Beispiel mit Priorität fließt, wenn es ein Medienverkehr ist und ein Datenverkehr zurückstuft sozusagen in der Priorisierung, das kann in solchen Hausnetzen realisiert werden, weil das dieser berühmte Walled Garden ist. Das heißt, Sie haben einen Bereich, den Sie komplett überschauen können. Und was macht man da? Man kann zum Beispiel sich vorstellen, dass Audio, Video und Bilder von einem Server, der, was weiß ich, ein Rechner im Keller oder Network Attached Storage im Keller, zu den Clients im Haus, also irgendwie verschiedenen Fernsehgeräten zum Beispiel, der Radios gestreamt wird. Also zu den Radios natürlich nur das Audio, zu den anderen das Video und die Bilder. Oder dass einzelne Geräte, wie zum Beispiel so ein TV-Tuner, der da ist, so ein HD-Tuner, der am Satellitenfernsehen hängt, dass der das wieder an die Informationen, die er hat, an mobile Geräte weiter streamen kann im Haus, zum Beispiel auf irgendwelche iPads oder irgendwelche Smartphones, die in dem Heimnetz sind. Damit tut sich auch wieder ein Riesengebiet sozusagen an neuen Anwendungen auf. Auch dafür gibt es einen Standard und auch der ist jetzt in den letzten, würde ich sagen, Jahren, gar nicht so lange her, eine Sache geworden, die ihren Weg in die Praxis gefunden hat, die LNA, die Digital Living Network Alliance. Das ist eine Variante von dem Universal Plug and Play Standard, UPnP. Und tatsächlich ist es so, dass wenn Sie so ein modernes Unterhaltungselektronikgerät kaufen, dass da sehr oft dieses Logo drauf ist, DLNA Certified, was Ihnen dann versprechen will, dass die Geräte in diesem Heimnetz mehr oder minder erfolgreich miteinander kooperieren können. Wenn man in die Standards reinschaut, findet man auch wieder, deswegen ist es beim Streaming so betont, dass diese beiden Varianten für Streaming unterstützt werden. Allerdings hat dieses DLNA eine ganz gemeine Mechanik sozusagen in den Standards drin. Es gibt sozusagen ein minimales Set, was die Geräte unterstützen müssen, damit sie DLNA zertifiziert sind. Und dann gibt es noch jede Menge Sachen, die sie zusätzlich können dürfen und die auch dann die Variante, wie sie es unterstützen, auch festgeschrieben ist, aber die man an vielen Stellen auch gerne hätte, dass sie es unterstützen. Aber deswegen tun sie es noch lange nicht, weil sie ein DLNA-Zertifikat haben. Also Standard ist HTTP 1.1 Streaming über TCP. Also auch da wieder, dass die HTTP, die webbasierte, webprotokollbasierte Methode des Streamings bei Weitem dominiert. Zusätzlich ist es möglich, dass wenn RTP, RTSP zur Verfügung steht, dass der Server und der Client im Haus sich auch darüber unterhalten können. Also das Standard, das Pull-Model und ansonsten das Push-Model auch unterstützt, was genau andersrum ist, was in allen Netzbüchern, Netztechnologiebüchern derzeit nur finden. Da heißt es immer, Push ist der Standard und Pull, naja, weiß man nicht so recht. Was praktisch extrem unangenehm ist, ist, dass es eine ganz, ganz kleine Auswahl von Medienformaten gibt, die standardmäßig unterstützt werden. JPEG für Bilder, LPCM, also wirklich praktisch ein reines PCM, also nicht irgendwie groß komprimiertes Audio, und MPEG 2 für Video. Und viele andere Dinge, in denen man aber leider ganz viele Medien vorliegen hat, typischerweise auf so einem Heimserver, wie zum Beispiel MP3 oder Audio, Advanced Audio Coding, also sprich zum Beispiel iTunes Musik oder MP4 Videos, die können unterstützt werden, müssen aber nicht. Und dementsprechend, wenn die Hersteller eben jetzt ein Produkt rausbringen, dann muss es natürlich möglichst schnell und mit wenig Aufwand DLNA zertifiziert sein, dann haben sie sehr häufig die Situation, dass dieser Minimalstandard unterstützt wird und die anderen Sachen nicht. Das heißt, sie schließen dann irgendwie voller Freude irgendeinen Medienserver an ihre iTunes-Bibliothek an, wenn feststellen, dass davon nichts angezeigt werden kann auf ihrem Gerät, weil das nämlich in AAC ist und ihr Abspielgerät, Fernsehgerät zum Beispiel, kann das nicht. Ist unerfreulich und wird mit Sicherheit das Ganze auch, denke ich, für den Durchschnittsbenutzer sehr schnell frustrierend machen. Es wird sich wahrscheinlich dadurch lösen, dass diese Server eben leistungsfähiger und leistungsfähiger werden als Maschinen sozusagen von der Rechenkapazität und damit das, was wir diskutiert haben, und das Streaming, Transcoding unterstützen können. Das heißt, die können live sozusagen so ein iTunes AAC Format in LPCM transkodieren und dann übertragen. Aber trotzdem, denke ich, ist die Industrie gerade wieder dabei, hier was zu bauen, was im Prinzip eine gute Idee ist, aber vielleicht so viele Geheimnisse in der Bedienung und in nicht funktionierenden Standardsituationen baut, dass es vielleicht wieder mal am Kundeninteresse oder an der Kundenbegeisterung scheitern könnte. Ja, was ist denn die Situation jetzt, wenn man 2012 jetzt alles nochmal sozusagen zusammenfasst? Ein Trend ist ganz offensichtlich, nämlich diese IP-Netze, die sind wie so eine Seuche, die ersetzen alle Netze, die es gibt, und zwar egal, ob die Netze spezialisiert sind und das IP nicht besonders dafür geeignet ist, trotzdem wird das ersetzt. Wir erleben das im Telefonnetz. IP-Telefonie ist an vielen Stellen wirklich schon quasi der Ersatz für, also zum Beispiel hier im Haus, hier ist kein Telefon, aber hier in der LMU, wenn Sie von einem Hausapparat zum anderen telefonieren, läuft, dann schauen Sie mir einen Anschluss an, das ist ein Ethernet und das läuft alles über IP-Telefonie. Es ist keine klassische Telefonverkabelung mehr da. In Heimnetzen irgendwie die Verbindung von Unterhaltungselektronikgeräten wird, haben wir gerade gesehen, auf IP umgestellt und auch sogar das Broadcast von Radio sowieso, aber auch Fernsehprogrammen wird auf IP-Basis gemacht. Immer mehr. Das bedeutet, dass damit einerseits eine einheitliche Plattform bereitgestellt wird und andererseits eine ungeheure Menge an Flexibilität eingeführt wird. In dem Moment, wo Sie so ein IP-Netz da haben, wird es natürlich viel, viel einfacher, eine Anwendung zu schreiben, die alle diese Medien zusammen integriert. Wenn man dann eben die Webtechnologie zur Verfügung hat, HTTP zur Verfügung hat, die ganzen Standards, die wir kennen. Das heißt, es wird einerseits viel einfacher, neue Produkte in dem Bereich bereitzustellen. Ich habe jetzt ein paar Beispiele schon erwähnt, aber das ist mit Sicherheit nur sozusagen ein bisschen der Anfang von der ganzen Welle, die zum Beispiel soziale Netze und Fernsehen zusammenbringen. Andererseits ist es so, dass es immer noch extrem schwierig ist, eine intelligente Lösung für den Heimmarkt, aber auch für kommerzielle Märkte so bereitzustellen, dass es wirklich die Bedürfnisse der Adressaten sozusagen erfüllt und leicht und einfach zu bedienen ist. Also man merkt, dass wir jetzt, glaube ich, eine Trendwende irgendwo haben auf der technologischen Seite. Die Probleme sind nicht mehr die technologischen. Die Probleme sind tatsächlich Akzeptanz bei den Benutzern und Bedienbarkeit. Und wenn Sie so ein modernes, hybrides HBBTV-Gerät versuchen zu bedienen, da passieren eben viele Dinge, die wahrscheinlich für Standardbenutzer zunächst mal unverständlich sind. Zum Beispiel auf seinen DLNA-Server zuzugreifen. Wenn irgendwelche Menüs, zweimal sagen, dass man Fotos will, weil man einmal dem Fernseher sagt, dass man Fotos anschaut, und dann sagt man nochmal dem Server, dass man ins Fotoarchiv will. Das ist Quatsch, das will der Standardbenutzer gar nicht machen, versteht auch nicht warum. Oder solche Dinge, dass es plötzlich eine Fehlermeldung gibt, Netz ist nicht zu erreichen, dann geht die Fehlermeldung weg, Netz war doch zu erreichen. Was uns als Computernutzer durchaus ein gängiges Phänomen vorkommt, da ist halt irgendwo eine Verbindung erst wieder aufgebaut worden, was weiß ich, DSL oder so. Aber es nimmt sozusagen, macht einen großen Unterschied zu der klassischen Bedienung von unterhaltungselektronischen Geräten. Und insofern ist da, glaube ich, die Stelle, an der sich das am weitesten weiterentwickeln muss. Einerseits, wenn sich die Benutzer ein bisschen verändern, mit jeder Generation werden neue Dinge akzeptiert. Andererseits muss das integrierte Bedienerlebnis, glaube ich, noch ein ganzes Stück vorwärts gebracht werden. Aber wir sind jetzt an der Stelle, glaube ich, wo viele von diesen Versuchen, die Pioniere immer wieder probiert haben mit Webradio, mit Web-TV, doch in und interaktives Fernsehen in einem gewissen Grad, doch eine Chance haben, jetzt in den Mainstream zu kommen, also in den Alltag reinzukommen. Ja, also das ist jetzt eine Zusammenstellung von verschiedensten Dingen, die absolut zeitabhängig sind. Also ich habe versucht, das auch historisch aufzuziehen und klarzumachen, wenn man diese Vorlesung 2004 gehalten hat oder jetzt 2012 hält, schaut es ganz verschieden aus und wahrscheinlich, wenn man sie 2015 hält oder 2016, redet man auch wieder ganz anders über solche Dinge wie das HBBTV, das jetzt gerade steht. Vielleicht heißt es dann, das war wieder ein gescheiterter Versuch und inzwischen gibt es einen neuen Standard und man hat es ganz aufgegeben, man weiß es nicht. Aber es gibt ein paar so Trends, die man wohl schon deutlich sieht. Erstens, diese Innovationswellen zu beobachten, ist ausgesprochen interessant. Und es ist eben besonders interessant, dass diese Vereinheitlichung auf IP und Webtechnologien zu ganz neuen, einfachen Kombinationsmöglichkeiten führt. Und es ist ganz wesentlich, denke ich, dass sich die Hauptaufgaben in Richtung Usability, die Hauptdesignaufgaben in Richtung Usability verschieben. Was, denke ich, auch ganz gut zu dem passt, was wir sonst so in der Ausbildung hier machen. Ja, dann möchte ich an der Stelle für heute aufhören. Wir haben noch ein Kapitel in der Vorlesung, das jetzt auch so eine Mischung aus Anwendung und Netztechnologien sein wird. Und das sind so Konferenzanwendungen, also sprich Videokonferenzen und Konzerte. Darum geht es dann das nächste Mal. Dankeschön.